Bewegt Bild.
Bastarde.
Gehirne.
Guten Tag. Heute sind wir tatsächlich mal mit alle vier Leuten da und das Einzige, was man hier heute nicht findet, ist das, was unser Thema am liebsten frisst, nämlich Gehirn. Dave.
Ich will bitte zurück in eine bewegte Planausen-Episode.
Respekt.
Oh Gott, der Gesichtsausdruck von Guest war priceless.
Das oh mein Gott. Was ist das hier für ein... Inflationär ist das falsche Wort. Wie heißen Säuglinge?
Säuglinge.
Babys?
Nee, wenn man sich
infantil,
sagt,
unnötig.
Die heißen Ronny, ja, und Enrico heißen eher im Osten oder Steven vielleicht.
Was ist das für ein infantiler Scheiß, wollte ich sagen. Wir sind professionelle Filmkritiker und ihr habt uns hier eingeladen, also müsst ihr uns, müsst das Niveau ein bisschen hochschrauben hier.
Okay, dann möchte ich bitte in dieser Folge nur noch Zombie Dave genannt werden.
Zombie Dave. Mhm.
Mhm. Ist ja gut, Wolfgang.
Bitte nicht. So weit geht die Assoziation ja doch nicht. Trifft auf Lee ja zu.
Da fehlt ja auch ein Bücher.
Der droppt ab und zu mal einen Begriff, den ich, wo ich nachschlagen muss im Duden. Ich habe immer meinen Duden dabei, wenn ich aufnehme.
Ich wusste gerade, dass du infantil suchst. Hallo?
Ja.
Infant.
Okay.
Wow. Wie heißen Säuglinge nochmal? Infant.
Hier wird nichts liegen gelassen, ich merke schon. Dabei habe ich Dennis Wortspiele gelobt, die er bei den Bewegtbastern ab und zu droppt. Also da habt ihr schon das Game gut verstanden, so mit dem Liiert und so und bei der Shaw Brothers Episode und so. Das war schon ganz witzig. Da denke ich so, ja Mann, Dennis, genau so, nichts liegen lassen.
Weiß ich schon gar nicht mehr.
Dave reagiert meistens nicht drauf, weil der ist so konzentriert auf sein, ich muss jetzt meine Inhaltsangabe machen und
ja,
muss das hier,
genau,
muss die Fakten hier runterbrettern.
Ja, ja, ja.
Lässt sich da meistens nicht ablenken, aber so ist das mit Lee auch immer. Lee lässt sich da auch nicht aus der Ruhe bringen und macht sein Ding, während ich hier einen dummen Scherz mache. Insofern sehr schön, dass du da meine Fußstapfen trittst.
Ja, man eignet sich die Dinge irgendwie an. Ich werde auch schon genauso vergesslich wie Lee, also das passt schon.
Aha.
Siehst du? Das kommt mit dem Job.
Best of both worlds, ja. Vergesslich, ja. Und dumme Witze von sich geben.
Genau.
Sehr gut.
R. Kelly und Jay-Z, best of both worlds.
Ja. Wir wissen, was daraus geworden ist.
Zumindest das eine Hälfte, ja.
Zumindest die eine Hälfte, ja.
Die andere
Hälfte
kommt noch.
Ja.
Ja. Spätestens nach dem Diddy-Trial ist die andere Hälfte wahrscheinlich auch dann erledigt. Gucken wir mal.
Ja.
Ja, aber soll ja um Zombies gehen.
Und Babyöl. Bester Folgentitel.
Stimmt. Da war ja was.
Ja. Erik hat jetzt wahrscheinlich schon wieder ausgemacht.
Ja. Könnte sein. Den sehen wir morgen hier bei uns.
Ja, habe ich gesehen. Es ist wilde Gästewochen hier. Also es ist ja bei Lee quasi ein Durchgangsbahnhof mittlerweile.
Ja, deswegen sage ich ja, irgendwas ist hier auch immer los. Deswegen verzeih mir, wenn ich irgendwas nicht auf dem Schirm habe.
Hast du schon mal überlegt, ob du auf dem Flur so eine Zwischenwand einziehst, damit die Leute in das Aufnahmestudio können, ohne durch die Wohnung zu müssen?
Ja, es geht ja ganz gut. Dadurch, dass es direkt das erste Zimmer ist, funktioniert es wunderbar.
So eine Wartenummer.
Außerdem, hier kommen ja auch nur Leute rein, die ich auch potenziell gerne in meiner Wohnung habe.
Potenziell.
Ja, man kann sich auch verscherzen.
Dass man nie wieder eingeladen wird, ja. Passiert. Ja.
Aber jetzt mal ehrlich, das hatten wir in der Konstellation, haben wir das doch jetzt das erste Mal, oder? Also, dass wir zu vier zusammensitzen, aber nicht bei den Banausen, sondern im Grunde bei den Bastarden sind.
Das haben wir das erste Mal.
Oder?
Das zweite Mal.
Ist das zweite Mal?
Wir hatten es schon mal. Aber es ist verdammt lange her. Ja?
Siehste, also.
Es ist viel zu lange her, aus meiner Sicht. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wir hier wieder in dieser Konstellation zusammen sind. Wir hatten dieses Gaming-Ding mit Borderlands.
Ach, stimmt. Wir haben über Borderlands gesprochen bei euch. Ja.
Entschuldigt, dass man das Thema, vor allem diesen Film, eher vergessen möchte.
Ja, siehste.
Ich hab's noch auf dem Schirm. Dass ihr auch zu diesem Film genötigt habt und für eure Episode.
Du hast dein Fleißheftchen dabei. Ich klipp dir gleich das Bienchen rein.
Aber die Folge passte ja, die kam ja 9/11 raus. Also war auch entsprechend schlimm. Super. Ein kollektives Trauma.
Ja, und heute treffen wir uns zusammen an unserem, ausgerechnet an unserem Bewegtbildbanausen Geburtstag.
Ja. Oh, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
Stimmt.
Heute sechsjähriges.
Wow. Mhm.
Yay. Auf den Tag. Happy Birthday to us.
So, ihr habt nicht mal gesungen, ey, was ist da los?
Was haben die,
Happy Birthday.
Zombie-Gesänge.
Hier im Schuh.
Happy Birthday. The Fog.
Also ich weiß nicht, wie es mit eurer Hörerschaft ist. Ich hätte auf jeden Fall schon abgeschaltet.
Ja, auf jeden Fall, ey.
Oder? Du auch, oder?
Respekt an alle, die sich das jetzt noch anhören. Ey.
Definitiv. Ihr müsst schon richtig, euch muss richtig langweilig sein.
The Fog.
Ja. So, das war doch ein perfekter ASMR Deep Throat, also bitte.
Mhm. ASMR Deep Throat, interessant. Mhm. Ja, wo sind wir hier gelandet, Lee?
Ja, sag du es mir.
Das ist so wie wenn, keine Ahnung, wenn der Bundespräsident dann plötzlich so bei Fips Asmussen auf der Bühne steht.
Jetzt du immer wieder mit deinem Fips Asmussen.
Ja, Entschuldigung, dass ich an die großen Helden dieser Nation
denke.
Ist
schon eine Legende auf jeden
oder?
Fall, ja.
Siehst du?
Der scheint bei dir so präsent zu sein, Alter. Das ist dein
der
Will Ferrell, oder?
Ich glaube, ich weiß warum, erwähnt, Alter. Oder? Der ist, hat ja auch diverse Schallplatten rausgebracht.
Ja, das hat sie
wahrscheinlich
alle.
Ich habe sie alle totgescratcht. Auf jeden Fall. Ich habe die Teile von Fips Asmussen dazu tot gescratcht. Damit habe ich trainiert.
4DJ bei Wu-Tang Clan. Fips Asmussen.
Schön auf dem Gravel Pit Beat. Fips Asmussen immer reingekattet.
Alles hat Ende, nur die Wurst hat zwei.
Das war er nicht, aber ja.
Ich habe dich doch neulich gefragt, ob du da ein paar Dinger parat hast und irgendwie kam da nichts.
Er ist, aber du hast recht, vom Status, er ist schon der deutsche Will Ferrell.
Schon,
definitiv. Ja, ja, Fips Asmussen ist der deutsche Will Ferrell. Da dürft ihr mich gerne zitieren.
Hat der Sauer macht lustig? Nee, das war auch jemand anderes, Alter.
Oh boy.
Der ist auch schon tot.
Du bringst einiges durcheinander, glaube ich.
Ja, das aber hau ja mal was raus von Fips Asmussen, bitte.
Ich habe da leider nichts mehr im Repertoire. Das
ach, lüg doch nicht, Junge.
Nee, wirklich.
Lüg doch nicht.
Lüg doch nicht. Ich google mal einen Fips Asmussen-Witz. Die besten Fips Asmussen-Witze, Meister
wobei,
der Flachwitze.
Der am nördlichsten wohnt, ist ja Dennis. Dennis, du hast bestimmt was von Fips Asmussen am Start, oder?
Welche Vögel haben den Schwanz vorne? Die Kasselrutter Spatzen.
Oh Gott. Okay, der ist sogar nicht schlecht, Alter. Ich kann mir auch keiner erzählen, dass der nicht gut ist.
Man muss es so mit dem Hamburger Akzent, aber ich kann das nicht. Du, Frauen sind verschieden. Meine lebt allerdings noch.
Das war hamburgerisch, ja.
Moin.
Was nicht? Geh dein Skelett zum Arzt, sagt der Arzt. Sie kommen aber reichlich spät.
Das ist lustig, ey. Ich weiß nicht, ob das...
Skelett passt hier auch zum Thema. Was?
Guck mal, jetzt der erbärmliche Versuch
wieder aufs Thema zu kommen. Erbärmlicher Versuch, ja. Ich bin schon bei dem Stand, dass ich denke, okay, die Folge ist sowieso schon in den Sand gesetzt. Die ist schon so im Arsch. Ja, jetzt können wir auch ein paar Fips-Asmus-Witze erzählen für den Rest der Episode.
Hast du noch einen?
Liebling, wieso guckst du dir immer diese Kochsendung im Fernsehen an? Du kannst doch gar nicht kochen. Und wieso schaust du dir Pornos an?
Oh.
Ja.
The Fog.
Was zur Hölle, Alter?
This ain't the Fog.
Ich brauche nur ein Sample heute.
The Fog.
Okay.
Okay, Gäste möchte gern, dass es weitergeht. Ich lehne mich einfach entspannt zurück und guck mal, wie ihr das macht.
Was machen wir jetzt? Wie geht's weiter?
Puren Wahnsinn genießen.
Ja. Habt ihr schon mal so eine hochprofessionelle Bewegtbild-Bastard-Episode gemacht? Ich war ja...
Nein.
Also bis zu dieser Episode war ich ja voll stolz auf euch. Weil ich dachte...
Bis zu dieser Episode?
Ja, ja, wirklich. Weil ich habe mir gedacht, ey, die Jungs sind super vorbereitet, weißt du, wir bereiten uns immer vor, bringen viele Side-Facts so zu den Filmen, weißt du, Hintergrundwissen, nicht nur, ja, wir fanden ihn geil und so und ich weiß nicht mehr, wie dieser Schauspieler hieß.
Dezente Kritik an andere Podcasts.
Sondern schon so, wir sind da gut aufgesetzt. Und ihr bringt ja auch immer gutes Wissen mit und studiert da die Shaw Brothers Studios und die Geschichte und die Historie. Und jetzt macht ihr hier so eine komische, unvorbereitete Zombie-Episode. Was zur Hölle, Alter. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Ja, dann machen wir weiter.
Nee, ich bin hier nur Gast. Also, so. Was die Geschichte des Zombie-Films angeht, werdet ihr wohl noch irgendwas von euch geben.
Wie kommst du denn darauf?
Jetzt hat er gerade so schön erläutert, wie vorbereitet ihr seid immer.
Ja.
Da bin ich auch von ausgegangen, muss ich tatsächlich gestehen. Also, dass ihr jetzt hier noch ein bisschen was über Zombies im Allgemeinen erzählt und wie das Thema überhaupt aufgekommen ist und so weiter. Mhm. Also habe ich gedacht, ne, weil ich habe ja die Filme, die wir heute besprechen, auch alle geguckt und finde
sehr respektabel.
Ja, die waren ja alle überschaubar lang. Mhm. Und muss aber schon auch gestehen, dadurch, dass ich das in den letzten zwei Tagen gemacht habe, hat sich das so ein bisschen vermischt auch, weil da gibt's ja schon ein paar Parallelen und ich finde eben diese Entwicklung, dass das ja aus dem Voodoo kam und also zu dem, was es dann schlussendlich heute geworden ist, das ist ja schon ja eben eine Entwicklung. Und ich hätte halt gedacht, dass ihr darauf noch irgendwie eingeht. Aber ey, alles cool. So. Sag, was jetzt passiert? Ich bin auch neugierig.
Ich kann nochmal überleiten mit einem Zombie-Witz. Was macht ein Zombie beim Fußball? Na?
Na? Hm.
Er fault.
Oh, der ist Alter. Hammer.
Ist er auch von Fips?
Nee, der ist nicht von Fips. Der ist von mir.
Der ist von dir, wirklich? Mhm.
Naja, nicht, dass ich mir ausgedacht habe, aber zumindest ist er aus meinem Repertoire.
Mhm. Achso, ja. Ich dachte, er steht in deinem Wiki-Eintrag.
Ein paar Zombie-Witze kann ich auch.
Noch mehr?
Ja, ich habe ein paar auf Lager, aber kann ich zwischendurch immer wieder.
Ja, würde ich auch sagen, so nach jeder Filmrezension vielleicht mal ein Zombie-Witz-Drum-Back.
Sehr gut, ja, mache ich.
Dann hast du auch noch ein bisschen Zeit zum Googlen jetzt.
Stimmt, ja, ich hätte nur noch einen leider, also das haut nicht hin mit den Rezensionen. Mhm. Aber ja.
Na, schwierig.
Dann macht mal.
Ja, nee, aber ihr habt schon recht, wir steigen natürlich wieder mit einem bisschen Theorie, würde ich es nicht sagen, ein, denn heute haben wir die Theorie direkt in Filmform mitgebracht. Mhm. Und das Thema kam eigentlich auf, denn wenn ihr die Folge jetzt heute beim Release hören würdet, ist gestern 28 Years Later erschienen, was nach einiger Zeit mal wieder ein fetterer Zombie-Film im Kino ist. Die sind ja doch geht immer so ein bisschen in Wellen, das Zombie-Genre, aber seit Walking Dead ist es ja ein bisschen stiller geworden, zumindest im Mainstream, was so fette Zombie-Produktionen anging, gab es ja eine Zeit mal so eine kleine Welle mehr, gerade mit dem Aufkommen von The Walking Dead. Mhm. Aber das ganze Thema begleitet die Menschheitsgeschichte in Filmform jetzt schon fast 100 Jahre. Und wir haben heute ein ganz, ganz frühes Werk mitgebracht, der als erster Zombie-Film gilt. Und dem sprechen wir auch gleich als erstes. War schon 1932, also wirklich ich würde nicht sagen im Urschleim, da haben wir uns ja schon mal bewegt, aber in der sehr frühen Phase des Kinos und auch in der frühen Phase des Horrorfilmkinos. Mhm. Wir haben uns ja im Februar schon mal auf die 20er gestürzt, was da so an Horrorfilmen zu kriegen war. Man hatte schon ein paar Anleihen an modernen Horror, aber so ganz noch nicht. Und viele, die im Zombie-Film-Genre ein bisschen besser zu Hause sind, die wissen auch, dass dieser ganze Mythos primär aus Haiti stammt, und zwar aus dem Voodoo-Kult. Und da gibt's vor allen Dingen einen schönen Film, The Serpent and the Rainbow, wo man das noch ein bisschen tiefer erforschen kann, wenn man es etwas moderner mag als den Film, den wir heute gesehen haben. Ja, und in den Frühjahren gab es aber auch dementsprechend noch nicht so viel. Da musste erst ein gewisser Herr Romero kommen und das Ganze auf eine etwas andere Ebene heben, nennen wir es mal. Denn ich glaube, Night of the Living Dead, ich wäre überrascht, wenn wir den später in der Top 3 nicht nochmal irgendwo wiederfinden würden, denn der gilt ja bis heute als der Klassiker des Genres. Mhm. Es wird sicherlich viele geben, die sein Sequel besser finden, aber Night of the Living Dead ist schon auf jeden Fall die Speerspitze und auch der den modernen Zombie-Film geprägt hat. Danach gab es diese Art von Zombie-Film in vielen, vielen Abwandlungen. Und eigentlich unterscheiden sich die meisten größtenteils nur darin, ob die Zombies schnell oder langsam sind. Und gerade weshalb wir dieses Special machen, bei 28 Years, Days, Weeks, whatever later, sind die Zombies halt verdammt schnell. Bei World War Z sind die auch verdammt schnell. Mhm. Aber im Großteil der Filme sind sie schlurfende, langsame Gesellen, die Menschen auseinanderreißen wollen oder Gehirne fressen wollen. Deswegen müssen wir uns hier heute auch gar keine Sorgen machen.
Ja, ich habe noch einen interessanten Funfact zu Nacht der lebenden Toten, den du erwähnt hast. Die haben damals tatsächlich, habe ich neulich, also wir hatten jetzt aktuell ein Filmauftragsportfolio, wo dieser Film auch wieder zufällig im Fernsehen läuft. Und warum so viele Leute in Horrorfilmen letztendlich die Nacht der lebenden Toten gucken, ist tatsächlich, weil die verplant haben, sich die Rechte an den Film zu sichern und er praktisch Public Domain ist. Mhm. Und sich deswegen jeder bei Night of the Living Dead bei dem Original bedienen kann, wie er Bock hat. Ohne da jemand fragen zu müssen, ob das klar geht. Und deswegen gucken in ganz vielen Horrorfilmen oder in ganz vielen anderen Filmen läuft da einfach Night of the Living Dead im Fernsehen, der Schwarz-Weiß-Film. Mhm.
Deswegen halten sich die sehr anständigen Blu-ray- oder 4K-Veröffentlichungen auch sehr stark in Grenzen, weil sich das für viele wahrscheinlich einfach nicht rechnet, die nochmal so rauszubringen.
Stimmt, ja. Da gibt es noch keine 4K-Fassung, oder?
Ist mir nicht bekannt. Mhm.
Dabei verliert er nahezu gar nicht an Aktualität irgendwie, denn auch das eint gerade die sehr guten Zombie-Filme. Es ist meistens ist der Zombie und der Horror darum und die Gewalt nur ein Vehikel oder ein Teil der Handlung und irgendwo dort ist noch etwas Gesellschaftskritik oder Konsumkritik oder Rassismus oder eingewoben. Mhm. Und deshalb kommt er auch häufig in Wellen, weil das dann immer eine neue gesellschaftliche Strömung gibt, die man wieder irgendwie auf Zombies draufklatschen kann. Das ist auch, glaube ich, mit der einzige Grund, wieso ich jetzt halbwegs gespannt auf 28 Years Later bin. Ich bin eigentlich nicht der größte Fan von dem, ich nenne es mal Mini-Franchise, aber ich mag den natürlich den Drehbuchautor Alex Garland gerne. Ich lese auch gerade das Annihilation-Buch, das ist zwar nicht von ihm, aber er hat das immerhin zu einem Skript umgearbeitet. Und ja gut, über Danny Boyle kann man sich, glaube ich, zumindest einigen, dass er zum größten Teil gute Filme produziert hat oder die Regie geführt hat. Da ist zwar auch Müll dabei, aber das hält sich vergleichsweise in Grenzen. Ich habe gestern ein Special mit Hakan und Alessandro über Renny Harlin aufgenommen. Da sieht das ganz, ganz anders aus. Mhm. Aber da kann man bei Danny Boyle ein paar bessere Perlen. Deswegen, ich bin gespannt, was der Film uns präsentiert, ob da irgendwas drin steckt. Es bietet sich gerade auf der Welt an, da eine Menge reinzupacken.
Ja, ich weiß auch nicht, wie es Dave und Lee geht, aber ich bin A, gespannt drauf, aber B, weiß ich noch, ich habe ihn jetzt lange nicht gesehen. Aber als ich den ersten Teil im Kino gesehen habe, wie du sagst, das war ja komplett Neuland, so dass die Zombies auf einmal auf einen zurennen und so, weißt du, und so ein Hochhausflur letztendlich so, weißt du, so hochballern so und du richtig vor denen um dein Leben rennen musst und so. Normalerweise konntest du ja in einem normalen Spaziergang-Tempo konntest du dir abhängen, so weißt du, und diese schlurfenden langsam Zombies. Und das war eine komplett neue Ära. Und ich saß schon im Kino und hab gesagt, so, Alter, okay, das ist schon irgendwie, das ist schon jetzt Next Level Shit, so, Alter. Was geht denn jetzt ab, so, weißt du, weil du hast davor 1000 andere Zombie-Filme gesehen, wo es halt nicht so war.
Ja, dann konntest du nicht den Twinkies-Laster in Ruhe ausräumen.
Richtig, ja. Also, es war schon anders.
Ja. Ja, und das ist eine Szene, die ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben. Da stehen die irgendwie im Wohnzimmer von so einem Wohnhaus und dann kommt irgendwann so ein Zombie durchs Fenster gefetzt und stürmt da einmal durch den Laden. Und da habe ich mich so erschrocken, weil das kannte man aus Zombiefilmen gar nicht. Meistens war es so, jemand dreht sich um und da steht halt einer. Mhm. Und plötzlich kommen die aus den Wänden gefühlt. Und das war schon krass. Aber bevor wir da reingehen, würde ich euch gerne mal fragen, wie seid ihr denn so bei Zombiefilmen vorher aufgestellt gewesen? Und da fangen wir mal mit dem an, bei dem es mir, glaube ich, am eindeutigsten erscheint und das Guess. Wie stehst du zu Zombiefilmen generell?
Ich stehe da sehr positiv den Zombiefilmen gegenüber. Ich bin bei Vampirfilmen sehr selektiv unterwegs, da finde ich nicht alles geil. Aber grundsätzlich weiß man bei Zombiefilmen ja so leicht, was man bekommt und ich wurde da auch selten enttäuscht, sondern fand das meistens geil und habe sogar ein paar edgy Meinungen, weil ich mochte tatsächlich diese, wie hieß der nochmal, diese Liebesgeschichte mit Nicholas Holt.
Warm Bodies
zum Beispiel. Das ist ja ein Zombie-Film, wo alle sagen so, ja gut, der war ein bisschen lame oder keine Ahnung, der war ein bisschen komisch. Aber ich fand ihn tatsächlich cool und fand, das war mal ein anderer Ansatz. Und auch so The Girl with All the Gifts und so, diese ganzen Filme, die so mittelmäßig wegkamen bei einigen Leuten, fand ich irgendwie geil. Also insofern würde ich mich schon als Fan bezeichnen des Zombie-Subgenres.
Kennst du den oder irgendjemand den mit Arnold Schwarzenegger?
Ja, Maggie meinst du?
Maggie habe ich auch gesehen, ja.
Okay. Der fehlt mir noch.
Mir auch.
Das
ja,
war ja
so mal vorgestellt, glaube ich.
Im deutschen Vertrieb, das ist ein kleiner Betrug. Ja, der hat eine FSK 18 Freigabe auf der Blu-ray und der DVD zu prangen. Aber nur deshalb, weil die Penner, ich nenne das Label jetzt nicht, da einen Trailer draufgepackt haben, wo der Film zum Trailer ab 18 ist. Ah, aber Maggie hat, glaube ich, eine, ja, so, glaube ich, sogar eine FSK 12 Freigabe, weil der auch relativ harmlos ist.
Boah, was ist das denn für ein Betrug, Alter?
Voll die Pennerbacken, ey.
Das ist ja mies.
Das ist geil.
Also da darf man kein Zombie-Splatter irgendwie erwarten. Ist dann auch eher...
Ist ein Drama.
Ja.
Auf jeden Fall, ja. Ja. Da zeigt ja auch, man sagt ja auch, also so im Kritiken steht ja, dass Schwarzenegger so schauspielerisch halt zeigt, dass er, er ist halt der trauernde Vater und der leidende Vater und so. Und ist auf jeden Fall keine laute Performance von ihm. Ja. So kennt man ihn eigentlich nicht.
Ja.
Ja, lustigerweise, ich glaube, Abigail Breslin war doch die Tochter. Und die hat ja in einem anderen großen Zombie-Film ja auch noch mitgespielt. Also, ein bisschen Typecast.
Also, ich höre ja auch bei Lee coolerweise mehr raus, als ich dachte, dass du Zombie-Filme in der Breite geguckt hast.
Also, ich kenne, oder ich kannte viele von den alten nicht, aber generell bin ich natürlich voll am Start bei dem Genre. Also ich habe ja auch von Walking Dead nicht nur die Serie komplett geguckt, sondern zum Teil auch die Spin-Offs. Und ich habe halt vor allem die Comics gelesen.
Ah ja, geil.
Und fand das, also zum Teil auch parallel zur Ausstrahlung der Serie und fand das dann schon immer auch super beeindruckend, wie die das hinbekommen haben, einerseits den Comics treu zu bleiben, aber auf der anderen Seite das nicht komplett eins zu eins zu übersetzen, sondern so Kleinigkeiten abzuändern und damit halt ein richtig krasses Plus haben, weil du halt bei super vielen Szenen, also gerade so zum Beispiel Negans Auftritt, ne? Jetzt haben sie sensationell gelöst, finde ich, weil sie einerseits eins zu eins die Einstellung von der Keule auf dem Kopf haben, mit dem Auge, was rausploppt. Da war halt auch Nicotero dann natürlich Regisseur und hat halt die Comics da wahnsinnig ernst genommen. Und dann bauen die da aber diesen Twist ein, dass halt noch jemand drauf geht, Alter. Und das Ding, ne, sowas, das ist super geil. Das wird so, dass du halt auch, wenn du eben die Comics kennst, dann nicht enttäuscht bist und dann denkst, ja gut, ich weiß jetzt eins zu eins, was passiert, sondern dass sie das so ein bisschen verändern, aber dass dem wahnsinnig treu bleiben. Und das finde ich schon, also hat für mich eh nochmal Maßstäbe gesetzt. Im Filmkontext, glaube ich, in der Summe finde ich es tatsächlich geiler, wenn das mit Comedy kombiniert ist. Ne, weil ich stehe natürlich tierisch auf sowas wie Zombieland und Shaun of the Dead und so. Aber generell finde ich das ein grandioses Genre. Ich glaube nur jetzt auch gemessen an denen, die wir für heute geguckt haben, finde ich, steht und fällt das für mich ziemlich mit der Prämisse rund um, was macht ein Zombie aus? Also, ne, weil hier sind die ja zum Teil schon noch ziemlich bewusst unterwegs und so, gerade wenn jetzt so Romero oder eben dann auch Walking Dead und Co., da geht's ja drum, dass da halt nur noch der Trieb quasi instinktiv, ne, geht's um Futter und da wird so irgendwelche kausalen Zusammenhänge sind da nicht mehr drin, so und hier ist das halt ein bisschen was anderes und ja, finde, dass damit steht und fällt für mich recht viel, also was so diese Zombies ausmacht, wie die unterwegs sind und deswegen ist bei sowas wie 28 Years Later natürlich oder Days Later natürlich super geil, Alter, wenn dann eben plötzlich halt so ein Zombies ein neues Feature haben, was sie aber ja trotzdem auch erklären, ne, also weil ich finde es eben immer so eine Sache wie, also die Realität des Films, funktioniert die oder nicht? Ja, deswegen, ich bin schon auch heiß auf den, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, du packst Lee da so ein bisschen, also das muss man unterscheiden, weil du packst ihn, glaube ich, so in die allgemeine Horrorschublade. Lee mag halt diese klassischen Jumpscare-Horrorfilme nicht oder wo du halt erschreckt wirst oder wo es halt um Ekel geht oder so hin und her. Aber so Zombie-Filme, da ist ja mehr so, weißt du, das ist ja die allgemeine Bedrohung und so, das ist, die hat er, glaube ich, schon immer
gemacht. Ja, gerade auch die Practical Effects, Alter, weil eben so jemand wie Nicotero, Alter, wenn der sich austoben kann, das schockt so hart, Mann. Ja. Also gerade, ich finde die Episoden bei Walking Dead, wo er Regie, wenn am Anfang so, dran steht, so Regie Greg Nicotero, denkst du immer, yes, Alter, es gibt auf jeden Fall, es wird so einen krassen Splatter-Moment geben, ist immer so geil. Wenn da irgendwie die Zombie mit dem Autoreifen das Gesicht weggeschrubbt wird und so, Alter, das ist grandios.
Hast du die Comics immer dann davor gelesen oder gab es auch mal?
Nee, eben, ich habe mit Walking Dead die Serie angefangen und habe dann natürlich sehr schnell realisiert, dass das auf dem Comic basiert, habe dann angefangen, die Comics zu lesen, habe dann irgendwann halt die Serie eingeholt mit den Comics. Ja. Und habe dann die Comics weitergelesen und also wusste im Grunde auch, wie es in den Comics zu Ende geht, bevor die dann mit der Serie da waren. Ja. Schon geil. Und deswegen auch mit den Spin-Offs. Also die übertreiben da jetzt natürlich ein bisschen. Aber klar, wollen das natürlich ausschlachten, aber es ist halt handwerklich immer noch super geil gemacht, Alter. Finde ich cool. Habt ihr das auch alle gesehen? Walking Dead?
Ich habe auch die Comics gelesen. Ich habe es genauso gemacht.
Cool.
Mhm.
Hat ich auch Spaß gemacht.
Ich habe es noch nicht gesehen.
Du hast noch gar nichts davon gesehen?
Mhm. Oh. Steht auf jeden Fall noch aus.
Okay.
Ja. Mir fehlt die letzte Staffel noch.
Ah ja. Und hast du einen Spin-off gesehen jetzt?
Ja, ich habe Fear the Walking Dead gesehen, glaube ich. Die ersten zwei Staffeln fand ich nicht geil, hab dann nicht weitergeguckt.
Ach, witzig. Ja, fandst du auch nicht geil, ne?
Nee,
ich habe nur eine Staffel gesehen.
Du hast eine. Ja, ich habe die zweite, habe ich mir noch angeguckt, aber dachte irgendwie, nee, irgendwie zeigt das nicht.
Mhm. Ja, war bei mir auch so. In der zweiten auch aufgehört.
Hast du auch aufgehört.
Ja, aber da gibt's ja mittlerweile noch,
der Stand. Ja, gibt noch
drei, vier andere. Ja.
Mhm. Das ist schon krass, wie es ausgeschlachtet wird.
Ja, die mir praktisch so ein bisschen gespoilert haben, wer überlebt, weil, wie gesagt, hab ja die letzte Staffel noch nicht gesehen und bei Walking Dead wusste ich ja nicht so richtig, wer kommt aus der Serie lebend raus, und jetzt irgendwie so durch die Spin-offs weiß natürlich, okay, die sterben schon mal nicht.
Das war aber auch, also die Serie hatte damals live in der Ausstrahlung auch wirkliche Probleme, weil die ja zur besten Zeit hatten die halt wirklich Rekordeinschaltquoten, und Fans waren tierisch heiß zu wissen, was in der nächsten Episode passiert. Dann hatten die sogar einmal das Problem, dass die Episode an der Ostküste ausgestrahlt war, und im Anschluss hatten die dann immer noch so ein Talk-Format, und dann wurde parallel dazu halt getwittert von Senderseite, was auf die Reaktionen und so. So dass die denen an der Westküste das Ding gespoilert haben, was in der Episode passiert. Ne? Und also deswegen, die waren eh schon happy, wenn die überhaupt den Tag der Ausstrahlung überlebt haben, spoilerfrei. So, deswegen da dann noch Jahre danach irgendwie, ja, ist nicht machbar.
Aber ist halt klar, gutes, ich verstehe, was du meinst. Aber das Gegenteil davon ist natürlich ein gutes Beispiel, weil ich erinnere mich noch, bevor die erste Staffel ausgestrahlt worden ist, weil wir beschweren uns ja heute, dass viel zu viel in Trailern verraten wird, dass die viel zu lang sind, dass man viel zu viel von den Szenen sieht. Und der allererste Walking Dead Trailer, der hat nur eine Sache gezeigt, wie Rick Grimes diese verlassenen Freeway irgendwie lang reitet, weißt du, und du siehst links und rechts diese ganzen Autowracks und alles ist irgendwie verlassen und alles ist vermodert. Weiß nicht, 20 Sekunden, 30 Sekunden, und das war der Trailer auf die Walking Dead Serie, und ich so, Alter, okay, ich hab Bock, so, weißt du, und schon wurdest du so angezeigt, dass du Bock hattest auf diese Serie und der so entgegengefiebert hast, obwohl eben nichts gezeigt worden ist, wie irgendwelche Zombies, weißt du, irgendjemand zerfleischen oder so, sondern einfach nur diese Szene, wie er da lang reitet, und das hat schon atmosphärisch genug bei dir genug Laune gemacht, dass du unbedingt diese Serie gucken wolltest. Also es zeigt, dass eben manchmal weniger auch mehr sein kann.
Mhm. Da hatte ich auch übelste Gänsehaut, als ich den Trailer gesehen habe. Und dann gab es noch so ein paar Promo-Fotos von dieser, als er aufwacht in dem Krankenhaus, von dieser Tür mit Keep Out oder was da drauf stand und so. Und das war, da war ich so angefixt und habe die ersten Staffeln auch, es ging nicht anders, ich musste die sofort gucken. Es hat sich dann irgendwann mal etwas weiter verloren. Ich glaube, so nach Negan ging es dann langsam nur noch in Walking and Talking und weniger Zombie über.
Talking Dead.
Ja, das ist ja da, also das haben ja viele schon auch, glaube ich, der zweiten Staffel vorgeworfen.
Da gehöre ich dazu. Ich fand, die zweite war so enttäuschend, dass ich fast da auch ausgestiegen wäre, weil die zweite mit diesem Haus, wo es dann um Maggie und wie hieß er?
Herschel?
Nee, Maggie und ihr Boyfriend.
Glenn,
genau, wo es um Maggie und Glenn geht, und dann ist da nichts passiert. Also die letzte Folge war nochmal richtig Bambule, aber alles, was so bei Herschel in diesem Haus passiert ist, dachte ich so, Alter, boah, jetzt wird's aber richtig lame, ey. Die erste Staffel war so geil und jetzt hat man hier dieses komische Haus-Szenario, das fand ich gar nicht geil, aber dann hat die sich danach wieder gefangen, fand ich.
Ja, ich finde das.
Aber da hattest du die philosophischen Fragen halt drin und das mochte ich dann wiederum.
Okay. Mhm. Ich wollte Action haben, Zombie-Action.
Ja, aber da hast du halt so die Gruppe gehabt, wie sie sich bewusst wird, in welcher Situation sie sind, was das für deren Gruppe und Gesellschaft im Allgemeinen bedeutet, und du hattest da diesen, ich spoilere es jetzt nicht, weil Dave es nicht kennt, aber als die Scheune aufgeht und du weißt, wer da rauskommt oder du siehst, wer da rauskommt, das war so, Alter, übel.
Ja, ich finde, das macht die Serie sowieso wie kaum eine andere, dass die sich da halt sehr treu bleibt, was so die Charakterentwicklung angeht. Also es gibt kaum eine Figur, die sich auffällig blöd verhält, was halt sonst in solchen Zombie-Szenarien immer sein muss, dass sich irgendjemand mörderblöd verhält, weil du sonst die Bedrohung nicht hast. Das machen die bei Walking Dead echt geil, so dass halt Leute, die überleben, auch richtig was dazugelernt haben.
Ja.
Und Alter, so Carol, die Entwicklung von ihrer Figur,
die kriegen allgemein auch viel Raum, also alle Figuren da kriegen viel Raum, finde ich, für so eine Zombie-Serie, muss man den lassen. Teilweise ja eine Folge, wo es halt nur eine Origin-Story ist von irgendjemand, von einem Side-Charakter. So. Mhm. Also ist schon gut, definitiv.
Gibt ja, glaube ich, auch echt nicht wenig Staffeln, oder?
Wie viele sind's?
11, ja, wow, Alter.
Plus eben Spin-Offs und Gedöns. Also es ist eine Menge Material, ja.
Also die Hauptserie sollte man schon kennen.
Ja, die haben Maßstäbe gesetzt, auf jeden Fall.
Dennis, wie bist du denn zombie-mäßig aufgestellt?
Ja, bei mir ist Zombie ähnlich wie Horror eine etwas Spätentwickler-Geschichte. Ich habe in ganz, ganz, ganz jungen Jahren viel zu früh aus Versehen mal die Szene aus Day of the Dead gesehen, wo dem Typen, das wird ja auch in Shaun of the Dead dann quasi verarscht, wo der Typ am Bauch auseinandergerissen wird. So, wo alle Gedärme rauskommen. Und ja, das ist einfach so Mitte der 90er, glaube ich, müsste es gewesen sein. Heutzutage wirkt das nicht mehr so real. Ich finde die Szene immer noch krass, aber die hat mich damals mit, weiß ich nicht, 11 oder 12, hat die mich komplett verstört, logischerweise. Und danach habe ich dem Genre erstmal quasi den Rücken gekehrt oder es auch gar nicht begonnen zu schauen. Das kam dann tatsächlich erst mit Walking Dead und dann habe ich aber auch auf der Überholspur alles gefressen, was es gab rund um das Genre.
Lustig, okay.
Mit Comics, mit Büchern. Ich habe sogar hier Stolz und Vorurteil und Zombies gelesen.
Gelesen?
Also, ja, ich habe das Buch gelesen sogar.
Wow, okay.
Ja, deswegen, es kam spät, aber dann habe ich quasi alles versucht aufzuholen. Das Einzige, was ich bisher noch nicht gesehen habe, ist das Tom Savini Remake von Night of the Living Dead. Das fehlt mir von immer noch. Das ist so mein okay. weißer Wal.
Habe ich auch nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Den kenne ich, glaube ich, nicht.
Ja. Soll aber das gut soll sein. Ja eigentlich ganz gut sein. Ja.
Ich kenne auch einige von den Dawn of the Dead Fortsetzungen nicht. Also hier so, da habe ich auch nicht alle gesehen. Hier Army of the Dead und Day of the Dead und wie die alle heißen, da fehlen mir auch einige. Also ich habe da definitiv auch Lücken.
Die Netflix-Produktion?
Ich glaube, Land of the Dead fehlt mir
auch. Das war schon, das war 90er.
Ach so.
In den 80er, 90er halt die Spätwerke von Argento und Co. Argento hier von Romero.
Ja. Es kam im 2000er dann noch Land of the Dead.
Genau, das war.
2000er und so, also da,
die habe ich alle nicht gesehen.
Da fehlt mir auch noch ein bisschen was. Und dann hat Zack Snyder dann sein Dawn of the Dead Remake noch rausgeklatscht. Ich glaube 2003 oder wann das 2004, gewesen sein müsste. Oder 4, ja. Und dann hat er es ja noch in den letzten Jahren nochmal aus dem Schrank geholt, zweimal in den Arsch gefickt und wieder reingesteckt. Penner.
Naja, aber ich meine, du hast es vorhin angesprochen, ne, dass das in den letzten Jahren nicht mehr groß im Kino stattgefunden hat. Und ich habe da gleich überlegt, also so auf so einer Big-Budget-Scale wurde das, glaube ich, sowieso nur mit World War Z gemacht. Also da sind, das war ja auch ein Teil des Problems, vielleicht auch, dass danach alle Studios gesagt haben, auf gar keinen Fall machen wir einen Zombie-Film, weil da die Kosten ja so explodiert sind und es Reshoots noch und nöcher geben musste und das ist ja über alle Maße teuer geworden, also viel teurer als geplant. Und ich kann mich nicht erinnern, dass das davor, also wüsstet ihr einen Film, der auf einem ähnlichen Level budgetmäßig
das ist schon mal der erste, der mir, gemacht? Das ist schon der erste, der mir eingefallen wäre.
Ja.
Also weil Resident Evil war wahrscheinlich jetzt nicht so hoch budgetiert oder die Reihe. Also. Weil der erste Teil war schon ein bisschen größer aufgezogen, das weiß ich, aber wahrscheinlich als Big-Budget-Film würden wir uns nicht.
Nee. Das war ja auch nicht in dem Bereich. Glaube, das war doch auch eine deutsch-amerikanische Koproduktion, glaube
genau.
ich. Ne?
Ja, genau. Konstantin meine ich auch, ja. Und ich meine, ich habe nachgeguckt, selbst jetzt, ne, 28 Years Later, wir hatten ein Budget von 75 Millionen. Das ist halt gemessen an jedem zweiten Film, den Netflix oder Apple raushaut, halt ein Witz. Und deswegen, ich glaube, auf so richtig großem Level haben Zombie-Filme eh nie stattgefunden. Nee. Also ich glaube, nach unten gibt es keine Grenze. Ne? Also es wird halt auch für ein Apple und einen Zombie-Film produziert. Aber so, was sind denn die größten? Also ich meine, The Dead
also ich
Don't
glaube,
Die,
Army of the Dead war jetzt natürlich für Netflix, aber der war schon, der war ja wahrscheinlich sogar teurer als 28 Years Later jetzt.
Ja, auf jeden Fall. Eben, genau, das meine ich, aber die sind dann für Streaming halt gemacht worden.
The Dead Don't Die war der von Jarmusch, oder?
Ja, aber der wird auch unter 100 Millionen gekostet haben.
Auf jeden Fall.
Ja.
Das ist wahrscheinlich das Dawn of the Dead Remake von Zack Snyder davor wahrscheinlich schon der teuerste gewesen. Und wenn man vielleicht noch Zombieland mit reinnimmt, aber da.
Denke auch, ja, die gehen in die Richtung, definitiv.
Ja, aber da sind dann die Abstände wirklich groß zu World War Z. Ja,
glaube ich auch, weil ich was meine, der hat irgendwas an die 200 Millionen gekostet, unterm Strich, ne?
Ja, so hoch budgetiert war keiner von denen.
Und der hat's sogar geschafft, da noch eine schwarze Null hinzuzaubern irgendwie. Also der war sogar noch erfolgreich. Das hat ja keiner für möglich gehalten.
In 3D.
Ja, da habe ich auch, das ist glaube ich auch so ein Ding, das ist seit 10 Jahren in der Produktionshölle da noch ein Sequel rauszuboxen. Das war, glaube ich, immer mal in Planung. Aber mittlerweile ist ja Brad Pitt schon selber fast so alt wie ein Zombie. Aber für einen Formel-1-Fahrer reicht es ja noch.
Wollte gerade sagen,
ja.
Übrigens, Zombieland hat 23,6 Millionen gekostet.
Oha. Ja, da ist schon eine große Differenz. Hm.
Ja, sind schon meistens eher kleine Filme. Ich meine, so mir fallen halt so Scout vs. Zombies und so eine Filme ein. Das sind da,
weiß ja, ist eben nicht mal 10 Millionen halt, ne? Gekostet. Ja. Ja. Ja.
Es gibt auf jeden Fall mehr Videospiele zu World War Z, als es Kinofilme gibt.
Okay.
Also zwei.
Krass. Mhm.
Doppelt so viele. Mensch.
Ja, ja, bei ja, aber mir. Aber braucht auch meistens nicht viel.
Ja, das stimmt. Bei mir war in den 90er Jahren ja wirklich Gesichter des Todes und Tanz der Teufel angesagt, ja, als Schockerfilme meiner Jugend. Und das war ja auch nicht so das Zombie-Jahrzehnt so groß.
Die 90er? Nee, nicht auf den ersten Blick, ja.
Und bei mir kam es dann tatsächlich erst im Kino, ich glaube, den haben wir auch zusammengeguckt, Guess, oder? Dawn of the Dead, das Remake von Zack Snyder 2004.
Gut
mit
möglich,
Sicherheit.
Ja.
Das war ja eigentlich auch eine unserer Hochphasen mit Kino.
Und aber wir haben in der Sneak Preview auch Resident Evil, der erste Teil lief
ja,
da, also
stimmt.
Das war ja dann davor.
Stimmt, ja. Wann war der? 2000?
2001
oder so?
Irgendwie sowas, ja.
Genau.
Das weiß ich noch, dass der in der Sneak Preview lief, wo wir immer da jeden Montag am Start waren.
Stimmt, ja. Und da habe ich dann, also Dawn of the Dead, das Remake fand ich im Kino ein Oberknaller.
Fand ich auch geil.
Dann leider erst dann später, ja, das Original von Romero gesehen.
Ach so, du hast den, ach so,
ja,
krass.
Ja, bei mir war es umgekehrt.
Das
ja, genau. Mhm. Ja. Und hab dann halt so ein paar Zombie-Film-Lücken geschlossen. Ich kenne relativ wenig, eigentlich so gut wie gar nichts von Fulci. Ja,
okay.
Also so die italienischen 70er-Jahre-Dinger, da bin ich eher spärlich aufgestellt. Deswegen hatte ich mich umso mehr gefreut, Dennis, was du dann an den Start gebracht hast für heute.
Mhm.
Das kann ich nämlich zum Beispiel
ja,
nicht.
Fulci war für mich die größte Überraschung, die Lee jemals für einen Film rausgehauen hat,
stimmt, ja.
Den ich reingeworfen habe. Kommt erstmal mit Zombie Flash Eaters 9 Punkte.
So, damit hat wirklich keiner
zurückspulen. Das kann nicht sein.
Der war fett.
Hast du nochmal zurückgespult, oder?
Ja, da habe ich nochmal zurückgespult. Ja. Hat der gerade 9
genau,
gesagt?
Nein oder 9?
Nein.
Hat er Nein gesagt? Oder 9?
Das wäre auch mal eine geile Wertung. Und wie viele Punkte gibst du?
Nein.
Ja.
Stört es
ja,
Sie eigentlich, dass
wir
in der Autobahn wohnen?
Besprechen.
Nein. Wenn wir schon so eine Witzepisode machen.
Fast bei Philips Asmussen, ja. Fast das Niveau.
Das war Otto Walkes, oder?
Ja, das war Otto. Super.
Ja.
Bisschen zu Otto Walkes abgedriftet. Warum nicht in einem Zombie-Special?
Hat der schon einen Zombie-Film gemacht?
Der fehlt noch, ey.
Der könnte langsam, ja.
Ja. Also den Gang hat er schon ein bisschen raus. So mit den
Stimmt.
Händen und so.
Stimmt, das ist eine Zeitlupe.
Ja, das geht schon klar.
Das ist auch lustig, dass Walking Dead dann wieder so zurückgegangen sind zu den Roots, wa? Und die Zombies ja auch eher, also die gehen ja auch eher auf Masse und so, weißt du, oder auf Überraschungseffekt, wenn die dann irgendwo durchbrechen. Aber so sind ja nicht so eine rennenden Zombies, wie die ja dann etabliert worden sind in den Jahren davor, ist schon ganz witzig.
Ja, ja stimmt. Die haben es wieder ein bisschen verlangsamt, aber ich glaube, es wäre für so eine Serie auch wahnsinnig anstrengend, wenn die so schnell wären.
Wahrscheinlich schon, ja. Na gut.
Das stelle ich mir etwas stressig vor.
Springen wir mal zum Urschleim, oder?
Genau, springen wir mal in die Tiefen der Filmgeschichte. In das Jahr 1932.
Der gilt schon als allererster Zombie-Film überhaupt, oder? Oder sehe ich das falsch?
Also nee, laut Trivia-Fact, das steht dabei, ist das zumindest der erste Langfilm, wo Zombies als Antagonisten etabliert werden.
Mhm. Okay.
Ja, wie das davor ausgesehen hat, vielleicht wurden die mal irgendwie in Film davor am Rande erwähnt, so als... Mhm. Da gibt's Voodoo und da gibt's auch noch Zombies, aber halt so, dass das die Bedrohung darstellt des Films. Das war wohl hier das erste Mal so. Ja, White Zombie aus dem Jahr 1932. Der hat zwei schöne deutsche Titel auf IMDb gelistet. Einmal Im Bann des weißen Zombies oder der DVD-Titel lautet Schreckenshaus der Zombies. Verrückt. Ja.
Ja, das ist auch was, das eint alle Zombie-Filme, glaube ich, und das wird bei meinem echt auf die Spitze getrieben, diese deutschen und auch teilweise englischen Doppel-, Dreifach-, Vierfach-Titel.
Ja, deiner hatte echt viele Titel, ne? Da dachte ich auch, was
16.
Zur Hölle?
16.
Alter, was?
Ja,
Chill doch, ey.
Das ist wirklich Wahnsinn. Okay, und ja, dann auch teilweise, und da wird's dann ja, geht's ja mit den Italienern los, wo es dann absurd wird, dass die dann einfach die Zombie und durchnummeriert haben.
Oh, fuck. Okay.
Ja, weil Zombie Flash Eaters ist ja Zombie 2 von Lucio Fulci. Und dann gibt's auch noch Zombie 3. Also das,
aber du
das
musst, glaube ich,
so
noch darauf achten, ob Zombie mit einem I geschrieben wird oder mit IE. Das sind auch nochmal zwei verschiedene Filme. Zombie 2 und Zombie mit einem I 2 und so. Und da geht's ja auch schon los, das Durcheinander. Das
ist schon absolut wild.
Ja.
Ja. Gut, White Zombie. Werdet ihr gleich erfahren, warum. Aber wir haben die jetzt eh alle gesehen, ne? Guess, du hast den auch
geguckt. Ich habe den mitgeguckt, genau. Ich habe deinen mitgeguckt und den ich sehen wollte. Die Jungs bringen auch jeweils einen Film mit, die habe ich nicht gesehen, sondern ich habe mich dann auf die beiden Filme konzentriert, die ich auf der Watchliste hatte.
So, das heißt, du bist jetzt hier wieder mal der Einzige, der nicht alle Filme für heute gesehen hat.
Der Einzige.
Er hat dafür Witze mitgebracht. Und
ich habe dafür Fips Asmussen Witze
mitgebracht. Zum halben, zum Füllen. Das ist echt, ey. Bisher war noch keiner dabei, den du nicht ablesen musstest. Mann. Gut, aber White Zombie hast du auch gesehen.
Ja, den habe ich gesehen.
Also Regie Victor Halperin. 17 Credits, ist jetzt, glaube ich, auch kein Name, den man wirklich kennt in der Filmgeschichte. Aber wir sind ja eh in den 30er Jahren, deswegen nenne ich das jetzt auch nur der Form halber. Geschrieben haben das Garnet Weston und William B. Seabrook. Es geht um ein junges Paar, Madeline und Neil. Und die haben einen Bekannten, das ist Monsieur Beaumont. Der lebt auf Haiti, hat dort eine Plantage und will jetzt die beiden überreden, unbedingt bei ihm zu heiraten. Die könnten noch da auf der Plantage heiraten, das ist total schick so. Und das haben sie angenommen, weil zu Beginn des Films sind die auf dem Weg dahin. Wir erfahren dann ziemlich schnell, dass der Beaumont natürlich egoistische Motive hat, weil er eigentlich die Lady für sich haben möchte. Das ist auch geil, ey. Heiratet doch bei mir, ich möchte die Alte klar machen. Was ein Typ. Ja, und er möchte halt mit der durchbrennen, ne? So, und um dabei Hilfe zu kriegen, wendet er sich jetzt an einen sehr hinterhältigen und halt weirden Typen, der da auf Haiti so eine Mühle betreibt. Wir sehen dann, dass er das tut, indem er Menschen in Zombies verwandelt und die dann unten halt so als seine Sklaven arbeiten und da diese Mühle drehen. Und das macht er, indem der Leuten so einen Trank verabreicht, wovon die nur irgendwie ein paar Tropfen nehmen müssen und dann kann er die im Endeffekt so Jedi-Mind-Tricks mäßig steuern. Und da kommt jetzt so ein bisschen das zum Tragen, was ich vorhin meinte. Das ist jetzt natürlich hier noch recht weit entfernt vom Zombie, wie wir ihn bei Romero oder Kirkman kennen. So, und deswegen ist es jetzt hier, geht's eher eben darum, dass die halt so ein bisschen ferngesteuert werden darüber, weil die sind schon noch in der Lage, kognitive Zusammenhänge zu blicken und so, deswegen noch nicht so komplett außer Kontrolle, aber eben anscheinend trotzdem tot. Das wird ja auch noch an der einen oder anderen Stelle thematisiert. So, jetzt hat also Beaumont diesen Trank von dem Bösen und wendet den bei Madeline an und damit ist die dann ein Zombie. Jetzt ist er aber unzufrieden damit, dass die Zombie ist, weil die dann halt damit natürlich auch ziemlich emotionslos unterwegs ist und will, dass sie zurückverwandelt wird. So, und natürlich hat der böse Typ da keinen Bock drauf. Und jetzt weiß ich nicht, wie weit man erzählen soll. Das war eh schon relativ weit dafür, dass der Film eigentlich nur eine Stunde und 9 Minuten geht. Ja, aber eben, es ist Zombie im Sinne von Voodoo. Deswegen sind wir hier natürlich auch auf Haiti und ich glaube, der Film ist deswegen irgendwie groß in der Filmgeschichte, weil das zum einen halt das erste Mal passiert ist und zum anderen sind wir halt auch, also ich glaube, der spielt sehr stark damit, dass das natürlich als fremde Kultur auch irgendwo eine Bedrohung hatte, weil die Einheimischen, die vor Ort, die wissen genau, was Phase ist, ne? Also wenn dann da irgendwie einer so durch die Gegend läuft, anscheinend ferngesteuert, dann wissen die sofort, ah, okay, so sind die Walking Dead oder Walking Corpses, wird es halt hier genannt. Und im Endeffekt benutzt er die Zombies ja, um sie für ihn arbeiten zu lassen. Und deswegen ist das jetzt halt noch hier ein bisschen anders mit diesen Zombies. Also sie sind nicht diese hirnfressenden, triebgesteuerten Wesen, sondern die sind steuerbar. Das finde ich, damit unterscheidet sich das halt schon stark von anderen Zombie-Filmen.
Total.
Ja, haben wurde ein bisschen modifiziert.
Metapher auf die Sklaverei?
Im Laufe der Jahrzehnte. Was meintest du?
Haben wir etwa eine Metapher auf die Sklaverei mit drin?
Das finde ich funktioniert hier nicht so wirklich, weil ich finde, bei A Walk with a Zombie ist da recht viel von dem drin. Also den fand ich dahingehend echt krass, weil der in meinen Augen da vieles zusammenkriegt. Also fand ich abgefahren, irgendwie auch beeindruckend, weil der erstaunlich deep ist dadurch. Das würde ich dem hier nicht wirklich unterstellen.
Nee, da sind wir uns einig.
Okay.
Habe ich erschreckenderweise da auch irgendwie nicht drin feststellen können, weil für mich war das eine relativ lahme Love-Triangle-Geschichte, wo irgendwie ein paar Zombies mit reingeworfen wurden. Ja, es ist der erste, aber ja, es war trotzdem ziemlich zäh.
Fand ich auch.
Also ich glaube auch, dass das für die damalige Zeit, also die haben auch im Marketing krass damit gespielt, dass das eben das Problem hier ist, dass es mit einer weißen Frau passiert, ne? Weil das ist wirklich, der Film erzählt dir halt unterm Strich knallhart, ja, die können auf ihrer Insel machen, was sie wollen, das juckt uns alles nicht, ne? So, aber sobald es die Weißen betrifft, haben wir ein Problem. Weil also die Tagline für diesen Film oder womit eben geworben wurde, war halt auch knallhart: They knew this fiend was practicing Zombieism on the natives. But when he tried it on a white girl, the nation revolted.
Scheiße, Alter.
Das ist halt echt so hart. Aber gut, ne? Eben, wir sind 1932 und es spielt da natürlich stark mit rein. Und aus heutiger Sicht, ja, finde ich auch, das ist eine ziemlich lahme Angelegenheit. Und stimmungsmäßig finde ich das an der einen oder anderen Stelle interessant. Und ich finde, man kommt da natürlich problemlos durch. Also eben Stunde, 9 Minuten und es passiert ja irgendwie auch die ganze Zeit was. Aber viel mehr sehe ich darin auch nicht.
Ja, mit Bela Lugosi gab es natürlich einen der Hauptdarsteller,
genau,
der Zugpferd war, der dann auch so, ne, seine typische Gestik und Mimik einsetzen konnte.
Ja, vor allem, der hatte ja 1931 Dracula gemacht,
ja,
was
genau.
Ihn halt unfassbar zum Star katapultiert hat. Und
das kann ja auch ein Anlass gewesen sein, ja, zu sagen, das war ja, glaube ich, eine Independent-Produktion, also zumindest eine deutlich kleinere Produktion, aber Dracula war eben, ja, und die Horrorfilme Anfang der 30er von Universal waren halt erfolgreich.
Ja, klar.
Ja, und auf dieser Welle ist, glaube ich, dieser Film dann auch entstanden und wollte die reiten.
Und gescheitert.
Ja, ja. Das war auch für die damalige Zeit eine relativ kleine Produktion. Also, der hat 50.000 gekostet.
Ja, wow.
Und ich meine, dafür haben sie dann doch noch, finde ich, einiges rausgeholt. Ich glaube, das macht halt eben schon noch viel das Setting und die Location und so.
Das mochte ich. Also Set-Design und so und dieses Anwesen direkt an den Klippen und so. Mit den Matte-Paintings und so, das fand ich mit Liebe gemacht. Also es hat mir gefallen, ja. Definitiv.
Ja, eben. Also ich finde, da ist schon ein bisschen was dran, was ganz gut ist. Aber ja, jetzt so die Handlung im Großen ist natürlich, wie Dennis schon sagt, ist halt eben so eine Liebeskiste.
Ist halt für mich auch ein weiterer Beleg, dass ich Bela Lugosi halt, dass so Leute wie Boris Karloff oder Vincent Price oder Christopher Lee oder wie die ganzen Größen alle heißen so in dem klassischen Horrorgenre, dass die den halt in der Pfeife rauchen, Alter. Dieses theatralische, guck mal, wie gruselig ich bin und so und roh. Weiß nicht, das gefällt mir bei dem überhaupt nicht. Ob als Dracula oder jetzt hier in der Rolle, ich mag den nicht. Also das ist viel zu.
Ja, aber das kannst du ihm nicht wirklich ankreiden, weil du siehst ja schon auch, wie hier eben Bedrohung erzeugt wird. Das ist dann oft eben auch eine ganz dramatische Musik und dann so ein bisschen Ranzoom auf ihn und ja, dann guckt er panisch.
Ja, ja.
Und die Zombies, also so wie die Zombies hier erzählt werden, ist ja sowieso primär über weit aufgerissene Augen und eben stoisch irgendwo hingucken.
Aber es gab damals schon Nosferatu und das Kabinett des Dr. Parnassus und Sardonicus und wie die alle hießen so. Das waren alles bessere Filme für mich so.
Caligari meinst du wahrscheinlich.
Caligari, ja, genau. Ja.
Ja. Ja, natürlich. Bin ich bei dir.
Oder die ganzen Universal-Horrorfilme, die du gerade gesagt hast. Also
aber da ist das Schauspiel nun wirklich auch nicht dezent.
Dezent vielleicht nicht, aber trotzdem irgendwie besser, finde ich.
Also Ganz hat das ja auch nie geschafft, das abzuschütteln, weil er ist dann ja schon ziemlich zeitnah ab den 40er, 50ern dann komplett in der B- bis Z-Film-Schiene quasi abgerutscht. Der hat dann ja sehr fragwürdige Dinge getan.
Der hat ja, glaube ich, auch noch nie irgendwie ernsthaft jetzt in Anführungszeichen Film mitgespielt oder wo man jetzt sagt, so, okay, jetzt zeigt er mal schauspielerisch was, oder?
Nö, so, aber 113 Credits, also der hat schon gut gearbeitet, ne?
Ja, beschäftigt war er, ja.
Ja.
Aber ich meine, so Leute wie Christopher Lee, die ja auch als Dracula groß geworden sind, weißt du, der ist ja auch als Charakterdarsteller bekannt oder hat sich auch in tausend anderen Genres probiert. So, das ist, glaube ich, das kann man ihm, glaube ich, nicht zu. Das kann man Bela Lugosi, glaube ich, nicht unterschreiben, dass das bei ihm genauso war, sondern der ist da so ein bisschen hängen geblieben.
Was ich hier abgefahren finde, ist, dass der als Bösewicht erzählt wird und wir nicht einmal seinen Namen hören. Na, also ist ja wirklich, bleibt ja diese namenlose Figur und deswegen finde ich es so absurd, dass er dann in den Credits, also wenn du dir das auf IMDb anguckst, seine Figur heißt Murder, in Anführungsstrichen, also offenbar der Spitzname, und dann Legendre.
Stimmt.
Wird nicht einmal erwähnt und ja, ist auch völlig überflüssig. So, die anderen Leute, Matt Bellamy ist hier Madeline und John Harron, der den Neil Parker spielt, also ihr eigentlicher Mann, der, Alter, der ist mit 36 schon gestorben. Der hatte einen älteren Bruder, der ein großer Stummfilmstar war. Der ist dann schon tragisch gestorben und dann konnte er aber so ein bisschen das Ding übernehmen, ist da eingesprungen und konnte dann wirklich, hat so einen fliegenden Start hingelegt und hat dann auch eine ganze Menge gedreht, ist nie wohl an das Star-Ding seines Bruders rangekommen, aber hat echt viel gemacht. Es gibt ja das, der ist mit 36 gestorben an der Meningitis und hat bis dahin 172 Credits gesammelt.
Wow.
Okay. Ich finde das so krass, Alter. Und auch der Typ, der diesen Bonbon spielt, 231 Credits. Ey, die haben einfach früher so hart viel gedreht. Das ist halt so krass, ne? Du warst einfach der Schauspieler beim Studio X so und dann gib ihm, ey, jeden Tag vier Filme.
Von nichts kommt nichts.
Schaffst heute nur noch mit Pornos.
Na, so 431 Podcast-Episoden in 6 Jahren ist auch nicht so schlecht.
Das stimmt.
Auch ein gutes Output, ja. Dürfen wir uns mal auf die Schulter klopfen,
ja. Ja, wir sind die Keith Davids.
Der die Podcast. Pornostars der deutschen Podcast-Landschaft.
Na, oder so.
Okay.
Ja, wir können noch erwähnen, dass Rob Zombie seine erste Band nach diesem Film benannt hat. Weil der hatte wohl mal eine Band, die White Zombie hieß.
Jo.
Wissen wir alle nicht, okay.
Doch, weiß ich.
Gut.
Ist aber scheiße.
Ist scheiße, ja.
Also du als Barkeeper, mir wurden natürlich verschiedene Assoziationen an diverse Cocktails hier durch den Titel. Ist ein kleines Mashup, weil es gibt ja White Russian, dann gibt es natürlich den Zombie als Cocktail und irgendwie könnte man auch die beiden zusammenmixen und hätte dann einen White Zombie.
Bestimmt.
Siehst du?
Oder einen Russian Zombie.
Oder einen Russian Zombie oder so, genau. Oder ein Schweizer Zombie, hier. Ich hab ein Sample hier. Hier.
Ich glaube, in der Schweiz merkt man gar nicht, dass man tot ist.
Gibt es auch Zombies.
Da ist was dran, ja.
Ich glaube, die beiden Cocktails zusammenrühren schmeckt unfassbar beschissen.
Weiß man nicht. Vielleicht habe ich gerade hier so den Shit entwickelt.
Ja. Ich glaube, in White Russian kannst du eh nicht mehr viel reinkippen, was dann noch das Ding verbessert.
Da ist noch Milch drin, oder?
Ja, eben.
Ja.
Ist schon ein bisschen nasty, die Mischung. Ja. Naja.
Ja. Und Wodka und Kaffeelikör, so. Der Vollständigkeit halber.
Ja,
cool.
Falls mal einer The Big Lebowski gucken will und das mittrinken will, aber der trinkt den Half and Half.
Ja, und
da kommt noch ein bisschen Milch mit rein.
Wie?
Der macht's mit Kahlua.
Ja, ja, aber das ist ja der Likör.
Ist auch ein Kaffeelikör, aber der ist ein bisschen, das ist der für Sissies.
Ja, aber der, ich glaube, der Lebowski ist ja mit Sahne, ne? Nicht mit Milch.
Ja. Ja, deswegen der ist diese Half-and-Half-Variante irgendwie, das ist ganz komisch.
Ihr Barkeeper-Podcast.
Ja, falls darf.
Gut. Dave ist raus.
Ich bin dabei.
Ach ja? Okay.
Ja, ja.
Dave checkt gerade seine, wie heißt die Scheiße? Seine Bitcoins. Er muss gerade die Bitcoins checken, wo die stehen.
Ich habe keine Bitcoins.
Ich habe gar keine.
Wenn er gleich Bitcoins aufsteht, ist es gut gelaufen. Ne?
Ja, genau.
Stimmt. Ich gehe einfach raus.
Ich kaufe euch.
Oh.
Schön.
Da muss noch einiges auf den Tisch liegen. Wir haben jetzt Stühlmaschinen für 1000 Euro pro Stück. Also, es ist teuer.
Der Marktwert der Banausen ist damit dramatisch gestiegen.
Auf alle Fälle. Er hat sich verfünffacht.
Ja, was wollt ihr noch wissen? Bei uns würde ich jetzt Punkte vorlesen, aber ich weiß nicht, ob euch das interessiert.
Die Punkte bringen wir trotzdem immer.
Ach so, ja?
Ja,
ja.
Was? Ich habe keine Punkte rausgeschrieben für beiden Film.
Skandal.
Also nicht nur schlecht vorbereitet, sondern quasi gar nicht vorbereitet.
Ich dachte, wir sind nicht bei den Bewegbanausen. Die machen keine Punkte und kein Raten und so eine Scheiße.
Wir bringen Punkte.
Das macht er doch bei euch auch nicht mehr. Da hat er doch auch schon dran gegeben.
Das stimmt doch gar nicht. Wir machen unser Punkte. Wann hast du uns denn das letzte Mal gehört, Alter?
Du hast letztes Mal die Punkte nicht mitgebracht, weil du es nicht geschafft hast.
Ach so, das meinst du?
Ja, ja.
Weil nicht geschafft
habe. Seit den letzten 40 Folgen lässt du auch Lee immer die Inhaltszusammenfassung machen?
Die reißt sich da mal drum.
Outsourcing.
Bist schon richtig, ja, genau. Bist schon richtig faul geworden auch.
Das stimmt doch gar nicht.
Ich reiß mich da immer drum.
Er macht es einfach besonders gut.
Mhm. Soll ich jetzt Punkte vorlesen?
Ich habe es irgendwann aufgegeben.
Ja, bitte.
Weil er immer gesagt hat, okay, ich erzähl mal die Story kurz.
Maul jetzt, okay. Pass auf. 6,2 kriegt er auf IMDb. Es gibt keinen Metascore und Letterboxd passenderweise 3,1.
Ich sag, du bist bei einer 10.
Mhm.
Ja, wo bist du denn gelandet?
Das wäre ein Plot-Twist.
Ach so, das jetzt doch, oder?
Ja, bitte.
Entschuldige, ich bin überfordert mit ihrem Format.
Ja, ich
5
auch.
Punkte von mir.
Okay.
Kannst klingeln.
Für mich auch.
Oh, der, ich bin ein Gnädiger. Von mir gibt es 6.
Ach, Dave.
Oh, der gnädige, ja. Dave.
Der Gnädige.
Dave, der Gnädige.
Von wegen Dave Zombie. Ah, nee, Zombie Dave.
Ja, danke.
Ja.
Krasser Typ.
Mhm. Ja, so viel zu White Zombie.
Ja, vielen Dank, dass du den geguckt und gebracht hast.
Es war mir eine Ehre. Ich hätte tatsächlich ein bisschen lieber über I Watch with a Zombie gesprochen.
Als wenn er so den Bundesverdienstkreuz gerade verliehen bekommen hätte.
Das ist für dich der einzige Anlass, wo man sagen kann, es war mir eine Ehre, really.
Da geht's los, drücken wir es mal so aus.
Da, ja. Das ist so die untere Messlatte, ja,
sorry,
really.
Alter, dass meine Ansprüche ein bisschen höher sind. Okay. Danke, dass ich diesen 5-Punkte-Film also sehen durfte.
6 Jahre lang im Podcast gearbeitet, aber diese eine Rezension war es jetzt.
Das ist so krass, Alter.
Es war meine große Ehre, diesen 5-Punkte-Film hier zu
sagen, es war mir eine Ehre, wenn du das Bundesverdienstkreuz bekommen hast. Sorry. Und dann alles, was drüber ist. Ja,
ja, sorry, man braucht ein bisschen Ansprüche.
Okay, wow. Die Latte liegt hoch, ey.
Die Latte liegt hoch. Mhm. Wollen wir mal gucken, ob mein Film sie vielleicht erfüllt und die Latte reicht, oder?
Ja.
So, dann rede ich jetzt über einen Film von 1943. Wir springen ein paar Jahre in die Zukunft. Und der heißt I Walk with a Zombie. Und dieser Film wurde inszeniert von Jacques Tourneur. Und das ist der Regisseur, den wir hier in unserer Bewegtbeinhausen-Episode schon hatten, bei Cat People. Das ist nämlich so ziemlich sein bekanntester Film neben dem hier. Und insofern habe ich hier jetzt aus seiner Filmografie noch was geguckt und ihr offensichtlich dann auch.
Jo.
Mhm.
Cool.
Ich habe gar nicht mehr auf dem Schirm, wie du zu Cat People dann, das fandst du nicht so geil, ne?
Du fandst ihn ein bisschen besser als ich. Ja, ich war so verhalten unterwegs. Mhm. Aber ich kann ja auch unterschreiben, so, ich habe ja schon die Filme genannt, irgendwie, die auch davor rausgekommen sind. Sowas wie Kabinett des Dr. Parnassus und hier auch die ganzen Universal-Horrorfilme und Nosferatu und wie die alle hießen. Trotzdem kommen mir die hier so ein bisschen so trashy vor. Das ist so ein bisschen so die.
Das ist ja abgefahren. Nee, wirklich?
Dave, bist noch da?
Mach mal.
Der sucht dir völlig raus. Auch. Das kommt mir so vor, als wären in den 20er noch 30er.
Wir haben hier einen Podcast, kein Bitcast. Also,
ach so, ja, Entschuldigung, aber ich kann auch mit mir selbst reden hier.
Ich guck dir
deswegen
zu.
Sag ich, okay, ich cool, bin danke. Ich bin ganz ohr.
Wenigstens der Bewegtbeinhause hört mir zu. Bei Dennis weiß ich auch nicht, ob er da noch einen Fernseher neben dem Monitor stehen hat. Das sehe ich nicht von dir.
Sportwetten.
Der eine Bitcoins, der andere checkt seine Sportwetten. Da tut sich ein Tipp für dich hier. Alter, ich war neulich in so einer Pokerrunde, da ist so ein Typ, der macht halt auch diese Online-Sportwetten.
Während er pokert?
Ja, während er pokert, aber der ist so druff und schmeißt da so viel Geld rein, dass der nachts geguckt hat, was da gespielt wird. Ah, hier, zweite Baseball-Liga irgendwie in Amerika.
Boah, meint ich so, Junkie, Digga,
hast du Ahnung von Baseball? Er so, nee, Mann, aber man guckt da die Quote und wie oft die gewonnen haben und so. Und dann, ich habe noch nie Baseball geguckt in meinem Leben. Ich so, Digga, du tippst, du wettest auf irgendwas, wo du überhaupt noch nie irgendeinen Berührungspunkt hast.
Süchtig, Matsch.
Dann dachte ich auch so, okay, wie druff bist du denn, Alter, dass du jetzt irgendwie guckst, was man gerade wetten kann und dann auf Baseball wettest, wo du noch nie ein Spiel gesehen hast. Ich so, okay. Meint so, ja, sorry, wenn es die Major League wäre, dann könnte ich dir ein paar Tipps geben, aber...
Hättest du mal besser die Nummer von der Suchtstelle gegeben.
Oder? Ja, oder Fall. So, ja.
Gab es nicht auch Wettanbieter, die dann irgendwann mal, schon Jahre her, aber Wetten angenommen haben? Wie wird das Wetter morgen?
Du kannst, glaube ich, auf alles wetten.
Geht noch, oder?
Ja, du hast, glaube ich, du kannst im Wettbüro, kannst du, glaube ich, auf alles grundsätzlich wetten, wo man irgendwie was prognostizieren kann. Und dann kriegst du eine Quote. Man kann auch bei einer Fußball-WM, kannst du ja auf die absurdesten Sachen wetten. Also nicht nur auf die Ergebnisse, sondern auch so, keine Ahnung. Ja,
wer hat den nächsten Einwurf und so?
Wer hat den nächsten Einwurf und so eine Scheiße, ganz genau. Oder
drei Leute,
für wen wird das erste Abseits gepfiffen oder so. Darauf kannst du auch wetten, auf so eine Scheiße. Also, es ist wild. Ja,
mach doch statt ein Tippspiel mal eine Wette da. So machst du eine Wettplattform für die Banausen-Folge.
Oh ja,
In welcher Episode wird Lee über meinen Witz lachen?
Oh ja.
Wie lange wird das dauern?
Die Quote wäre hoch, ey.
Ja, das ist auf jeden Fall schon, da müssen wir schon was bieten, auf jeden Fall.
Ich wäre so bestechlich, Alter. Ich würde würd so harten Wettbetrug begehen.
Voll der Lee Holzer, Alter.
Ja, auf jeden Fall, Alter.
Wie hieß dieses Café hier in Berlin?
Das King, ist Café Monaco. King. Ach ja, stimmt, King, das war Café King.
Genau,
ja.
Mann. Der Typ, der war bei uns im 90 irgendwie Stammgast, ey, das ist so lustig. Und dann irgendwann kam raus, ach, er ist der Schiedsrichter.
Korrupter Laden, Alter. Okay.
Ja.
Und wie ist denn mal die Brüder, die das so professionell und Ina ja auch bestochen haben?
Das habe ich vergessen.
Die Betreiber von dem Laden.
Sapini,
ne?
Nee,
Schapina, ja, stimmt.
Schapina,
ja,
danke schön. Ja,
Schapina, ja, 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 richtig. Kroaten natürlich. Nein, Spaß. Ist ja nicht so, dass man von serbischer Seite, da haben wir noch nie was über Betrug und Bestechung und so weiter, gibt's da nicht. Nee, richtig, das ist ein integres Volk, ja.
Ich kenne nur den Oscar-nominierten Kurzfilm.
Ja. Ich weiß noch, ein Kumpel von mir an der serbischen Grenze, Alter, der hat da irgendwie einen dummen Spruch gemacht, als er an der Grenzkontrolle war und keine Ahnung, irgendwas hat ihm nicht gepasst und hat das dann gesagt und das war natürlich ein grober Fehler. Da meinten sie, okay, Digga, dann fahr mal links ran, pack mal deinen Kofferraum aus. Und der hat natürlich seinen Kofferraum vollgepackt mit irgendwelchen Urlaubsgeschichten und Koffern und die haben ihn da bis in die kleinste Tasche haben sie ihn da irgendwie, einfach nur so aus weißt du, aus Trotz Prinzip, haben sie ihn da irgendwie, aus Prinzip haben sie ihn bis in die letzten Rotz da seine Handtaschen und Koffer da ausräumen lassen. Das war auf jeden Fall. War das?
Nett.
Ignoriere mich bitte.
Dave hat noch ein. Eine Teames-Haar zwischen den Zähnen gefunden.
Ja, hier war ein Haar am Mikrofon.
Am Mikrofon.
Wer hatte zuletzt dieses Mikrofon?
Wer hatte das Mikrofon zuletzt zwischen den Beinen?
Offensichtlich alle, die mich optisch kennen, wissen, das Haar kann nicht von mir stammen.
Nicht vom Kopf. Nochmal.
Du Schwein.
Im Alter werden die Nasenhaare auch länger, die bleiben dann auf dem Mikro liegen.
Das könnte es auch sein, ja, Dave.
Auch die sind gestutzt.
Hast du Nasenhaarschneider?
Na klar.
Hast du zu Hause, ja?
Na klar, wie Nasenhaarschneider, was ist das für eine Frage, Alter?
Hey, Mann, du Opfer, ja, Alter.
Würde ich schon auch mit na klar beantworten, aber gut.
Okay, bin ich wohl edgy unterwegs. Oder mit viel Nasenhaaren, je nachdem.
Ich wollte gerade sagen, so edgy ist es eher buschig als edgy.
Na gut. So, ich habe vor 20 Minuten, glaube ich, angefangen, Film zu rezensieren.
Ja, aber ich muss da jetzt trotzdem nochmal dazwischen klatschen. Ja. Aber es geht um den Film, pass auf, beziehungsweise um den Regisseur, weil ich fand es nämlich total flashig, als ich dann gesehen habe, ach okay, der ist auch von Jacques Tourneur. Weil die Filme haben für mich was gemeinsam und das finde ich irgendwie beeindruckend, dass der das hinbekommt, weil das auch offensichtlich jetzt nicht mit einem riesen Budget alles gemacht ist, wie eben auch Cat People. Weil bei Cat People erzählt er ja eigentlich auch was über Sexualität, ohne über Sexualität zu sprechen. Mhm. Und hier geht's halt auch um Kolonialismus und sonst was, ohne das wirklich zu thematisieren, Alter. Und das ist wirklich, was ein krasser Motherfucker, Mann.
Ja, aber du siehst da ein bisschen mehr als ich. Also na klar kannst du das reininterpretieren und vielleicht ist das auch die unterschwellige Botschaft, aber...
Ja, eben, aber
ich weiß
es
nicht,
ist
ob
alles
sich das gedacht hat.
Da, so. Auf jeden Fall, Alter.
Meinst du ja?
Das
ich glaube, die gleiche Diskussion haben wir
deutlich,
wenn du schon zwei Filme so in der Form hast, dann
ja.
Auf jeden Fall.
Also ich finde, es ist bei beiden echt offensichtlich, dass es um weit mehr geht als das, was hier offensichtlich erzählt wird.
Wie macht den Wolfgang M. Schmidt hier?
Ich finde den beeindruckend, den Herrn Tourneur. Das reizt mich auf jeden Fall dann mehr von ihm zu sehen.
Okay, krasser Typ.
Witzig, dass du das nicht da drin siehst. Also wie ging euch das denn? Ihr habt ja auch beide gesehen. Dennis, Dave. Guest sucht noch verzweifelt nach einem Sample.
Absolut.
Ja, der ist nicht drauf, der Sample.
Für mich die große Stärke im Film, ja, dass der eben gesellschaftskritisch, mal ganz allgemein gesagt, sich so präsentiert, ja, und eigentlich nur oberflächlich du diese Geschichte dann hast, ja. Also da kann man wunderbar viel reininterpretieren. Und das Thema Rassismus und hier Kolonialismus vom Feinsten.
Schon, siehst du auch drin.
Ja, ja.
Für mich ist das nur das hier. Kolonialismus, Rassismus, soziale Umschwünge in der Welt. Die Heuschreckenplage im Oman wurde noch unterschwellig angesprochen. Okay.
Ich guess, bisschen spät dran, aber mir ist gerade aufgefallen, dass du da ja einen Fehler gemacht hast. Wir sind ja bei den Bastarden und du hast zur Einigung die Klingel betätigt. Das ist ja quasi falsch.
Um Jottes Willen.
Um Jottes
Willen. Stimmt, wir haben hier bitte das Achtungssignal in der Fachsprache.
Können wir auch das nehmen? Als Einigung?
Ein paar Schellen, heute geht es, Alter.
Ja, stimmt, es gibt ja die hier.
Ja.
Top.
Parallel.
Remix.
Weil heute bewegt mit Banausen und bewegt mit Bastarde vereint. Verstehst du? Deswegen beide Vereinigungs Einigungssignale.
Einigungssignal der Banausen-Remix.
Richtig.
Von DJ Guess.
Ja. von mir persönlich hier den Übergang gemacht. So klingen die auch, wenn ich die live mache. Ja, zurück zum Film. Es geht um die Krankenschwester Betsy. Die wird von ihrem Chef beauftragt, die Frau eines Plantagenbesitzers auf einer geheimnisvollen karibischen Insel zu pflegen. Und sagt zu ihr, Mensch, guck mal, du hast da schönes Wetter, kannst am Meer sitzen und so in deiner Freizeit. Ist doch eine viel bessere Arbeitsbedingung als hier im Krankenhaus oder hier in einer miefigen, piefigen Stadt. Da sagt sie, ist eigentlich eine gute Idee. Ich nehme den Job an. Und auf der Schiffsfahrt dorthin lernt sie auch ihren Auftraggeber Paul kennen. Und das ist ein ziemlich düsterer Nihilist, kann man schon nicht anders sagen, weil sie guckt sich also die Sterne an und guckt aufs Meer und denkt sich, ach, wie schön das alles ist. Hören wir natürlich auch so einen Voice-Over. Und er scheint ihre Gedanken zu lesen, weil er sagt, nein, das ist nicht schön, was du hier siehst. Das ist Tod und Zerfall. Weil dieses Schimmern im Meer, das sind tote Mikroorganismen. Und deswegen schimmert das Meer gerade so. Und die fliegenden Fische, die gerade so harmonisch über die Wasseroberfläche gleiten, die flüchten vor Raubfischen, um nicht gefressen zu werden. Und die Sternschnuppen, die du da siehst, das sind sterbende Sterne. Und
siehste, der ist so ein bisschen wie du, wenn ich dir versuche zu erklären, dass mehr in dem Film drinsteckt.
Der ist ein bisschen, ja genau. Und wäre ich jetzt in der gleichen Situation wie Betsy, dann wäre ich jetzt unsterblich verliebt in dich, weil es ist geschehen um sie in diesem Moment. Und sie sagt sich, ist der unnahbar, ist der geil, den will ich haben. Und das ist die große Liebe und das ist der Mann, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen will. Also das ist auf jeden Fall ihre Reaktion daraufhin.
Und gestern gibt's jetzt endlich mal zu, wie es dir mit Lee geht.
Ja, nee, er hat es noch nicht geschafft auf jeden Fall, mich zu überzeugen von ihm. Nee. Doch, doch.
Nicht mal zum Sechsjährigen hier.
Nicht mal zum Sechsjährigen, nein. Auf dem Anwesen dann angekommen, muss man dazu sagen, da leben noch Pauls Mutter, da lebt sein versoffener Bruder und Bedienstete, die auch von dort kommen und sich mit mystischen Ritualen Richtung Voodoo gut auskennen und empfehlen auch für die Heilung von Pauls Frau, es mal irgendwie so mit heimischen Methoden zu versuchen, als jetzt diese gängige Medizin. Und die Frau von Paul, also Jessica Holland, die ist halt so ein bisschen in so einen apathischen Zustand verfallen. Also die wirkt halt wie eine lebende Tote, ist nicht ansprechbar und das ist eben das, worunter sie gerade leidet und worunter ihr Mann sie halt auch, ja, wovon sie ihr Mann auch noch heilen will oder vielleicht auch nicht heilen, weil gibt ja jetzt auch eine neue Kandidatin, die ihm ganz gut gefällt eventuell, insofern ist da natürlich auch ein gewissen, ein kleiner Gewissenskonflikt zwischen diesen Parteien. Und viel weiter würde ich auch nicht erzählen, weil auch dieser Film geht eine Stunde und 9 Minuten. Also es passiert natürlich noch einiges, aber wenn man hier mehr als das in die Inhaltsangabe packt, hat man wahrscheinlich den ganzen Film erzählt. So. Ich kann ja damit anfangen, dass ich sage, der hat mir schon mal besser gefallen als White Zombie. Aber jetzt fand ich den auch nicht so überkrass prall, sondern habe jetzt auch diese ganzen Sachen nicht gesehen, die Lee da drin sieht.
Also du würdest nichts erwähnen, was irgendwie das mit dem Zombie im Film repräsentiert?
Doch, habe ich ja. Weil sie ist ja praktisch ein lebender Zombie. Und ein. Naja gut, es gibt noch andere Beispiele auf dieser Insel, wo es Figuren gibt, die sich benehmen wie lebende Tote, unter anderem Einheimische und Natives von dort. Und der übrigens, der eine besagte, der ziemlich präsent in Szene gesetzt worden ist, der sah schon gruselig aus, wenn er so auf einen zukommt, mit diesen groß aufgerissenen Augen und recht apathisch. Das, finde ich, hat der Film ganz gut rübergebracht, weil du hast jetzt keinen...
Er kam ja gar nicht auf die zu, er stand ja da nur, ja.
Naja, es gibt schon einen Moment, wo er auf Betsy zuschreitet und dann kurz davor dann irgendwie gebremst wird, also.
Stimmt.
Das ist schon gewissermaßen gruselig, weil das halt nicht so... übermäßig theatralisches, wie zum Beispiel Bela Lugosi in White Zombie gespielt hat. Und deswegen fand ich den schon um einiges atmosphärischer. Ich muss, glaube ich, noch einen Nachtrag irgendwie nachreichen, weil ich nämlich bei der Rezension zu Die Spielregel, die wir in der Support-Episode irgendwie bringen am Sonntag, oder ihr schon gehört habt am Sonntag, da habe ich, glaube ich, von Sir Lancelot geredet, den ich in den Credits gesehen habe. Schauspieler, den ich lustig fand, weil der Sir Lancelot heißt. Ich habe ihn verwechselt mit diesem Film hier. Hier ist Sir Lancelot in den Credits. Okay. Und das war der Sänger. Der war tatsächlich auch, Sir Lancelot hat ja auch Musiker hier gemacht und war im Kingston Trio und so, hat ja so ein bisschen karibische Reggae-Musik gemacht und so. Und das war der Typ, der hier an der Gitarre praktisch dieses Lied angestimmt hat. Das ist Sir Lancelot. Okay. Ich habe den versehentlich bei Jean Renoir hier die Spielregel da in die Credits gesehen und habe gesagt so, hast du gesehen, da ist einer, der sich Sir Lancelot nennt und habe den hier gesehen, Alter, nee, das war hier in dem Film, also sorry.
Das ist da noch mal. Inklusive Sir Mix-a-Lot.
Ja, da nochmal hier ein bisschen Gegendarstellung. Sir Lancelot, ja.
Also exklusive Korrektur einer Banausen-Episode hier in einer Bastard-Episode.
Absolut, ja.
Remix-Guest ist unterwegs.
Ja, viel mehr habe ich nicht zu I Walk With The Zombie. Wie ist es euch ergangen mit diesem Film? Erzählt mal.
Definitiv kein Horrorfilm, ja. Ich glaube, wenn man irgendwie auf der Schiene gedanklich unterwegs war, eher deutlich weniger, fand ich, als in White Zombie. Mochte wirklich so die subtile Geschichte, die da erzählt wird.
Das ist aber schon primär sehr. Irgendwie, das ist ja schon eine Gruselgeschichte, oder nicht?
Ich finde schon auch, der hat recht, also einige dann doch recht klassische Horrorstilmittel.
Hm. Für mich war es halt mehr ein Drama als Horror.
Ja, gut. Ja, ich finde immer mit dieser Kategorisierung, so was steht da jetzt ganz oben drauf, ist tricky. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das bei ZuschauerInnen damals halt echt übelst, also dass sie das total furchteinflößend fanden und dass die Leute da ängstlich im Kino saßen. So, das kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Weil eben, ich finde, Überstimmung macht ja schon recht viel. Und gerade diese, das ist wieder dieses, die Angst vor dem Unbekannten, dass die eben sehr damit spielen, dass wir uns hier halt in einer Kultur befinden, wo nicht klar ist, wie weit das geht und was das alles beinhaltet und so. Und ich finde, der kommt schon auch wieder mit ein paar starken Bildern daher. Fand das,
ja, das visuell definitiv
echt interessant.
Mochte auch den Familienzwiespalt zwischen den Brüdern, ja, auch wie der Alkohol bei dem einen reinhaut, ja, wo man vielleicht am Anfang die Hoffnung hat, okay, der geht so in eine positive Richtung für sie, ja, wie sich das dann entwickelt, mochte ich.
Wo der Typ dann einfach auch im Café einschläft, Alter, mit dem Kopf auf den Tisch und sie sagt, das ist jetzt noch kein Alkoholismus, aber vielleicht sollten sie da mal ein Auge drauf haben, damals, so was da passiert. Ich so, okay. Das ist jetzt noch kein Grund, Alarm zu schlagen, wenn einer irgendwie im Café tagsüber einschläft um 15 Uhr. Ja.
Ja, und ich fand den irgendwie auch poetisch auf seine Art und eben wieder ähnlich wie bei Cat People halt so dieses Ding, dass ich das Gefühl habe, hier wird noch irgendwie eine Menge erzählt, was nicht so offensichtlich ist. Und da, finde ich, macht er schon viel eben mit diesem Kolonialismus-Thema und so, und ist echt stark. Mhm. Fand den echt gut.
Dennis, wie ging's dir?
Ja, komm, ich liefere mal den Plot-Twist. Ich bin da eher bei dir, Guess.
Ach, gibt's ja nicht.
Ja, spannend, ne? Selten, aber es war, haben wir neulich noch im Supporter-Channel darüber diskutiert, dass wer mit wem häufiger einer Meinung ist. Aber in hier, ja, der ist für mich stärker als White Zombie, geht mir da genauso. Ich finde, der hat starke Bilder und der macht auch ein paar Sachen richtig, gerade so ein bisschen was in eine Folk-Horror-Richtung geht. Aber irgendwie hat mich die Familienstory da so nicht richtig bekommen und die Love-Story auch ein bisschen gelangweilt. Und
Hast du Cat People gesehen?
Ja, den fand ich deutlich besser.
Deutlich besser. Weil irgendwie bin ich der Einzige, der da so ein bisschen so, irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen so diesen B-Film-Touch bei diesem Regisseur sieht, oder?
Also dem, ja gut, was heißt deutlich besser? Ich habe dem, glaube ich, 7,5 oder sowas gegeben.
Ja gut, immerhin, ja.
Also 7,5, irgendwo so in der Gegend. Also ich finde den schon gut, aber ich bin bei weitem nicht da, wo Letterboxd die Filme von dem Regisseur hinschiebt. Der hier ist ja auch richtig hoch eingruppiert. Der wird schon gefeiert, der Mann. Ich kann das, also ich würde da keinen irgendwie angehen, der das feiert, aber ich bin da halt nicht hundertprozentig mit dabei, dass ich sage, ey, das ist voll geil.
Der Schauspieler von Paul war, glaube ich, auch der Psychiater aus dem Cat People Film.
Oh, das ist, glaube ich, derselbe gewesen, oder? Ja, das kann sehr gut sein.
Ja.
Mhm. Tom Conway.
Das war, glaube ich, derselbe Kerl.
Das ist er, ja. Mhm. Stimmt, ja. Naja, was ich halt so krass finde, ist, ne, du musst dir überlegen, das Medium selbst ist halt noch nicht wirklich alt, ne? Und jetzt haben die gerade überhaupt erstmal noch so den Ton dazu bekommen. Dass da Leute schon hingegangen sind und sich gedacht haben, naja, wir können aber zwischen den Zeilen noch viel mehr erzählen als die Handlung, die auf dem Papier geschrieben ist. Und das so subtil zu machen für die Zeit, Alter, das finde ich wahnsinnig krass. Also weil ich einfach kaum Filme aus der Zeit kenne, die das halt benutzen. So, das ist heute fast schon selbstverständlich. Aber kennst du andere Filme von damals, die halt wirklich noch so viel nebenbei erzählen? Also oder halt die einfach einen Tiefgang haben?
Müsste ich drüber nachdenken. Aber wie gesagt, also ich bin immer noch der Meinung, dass ein Teil davon eine Interpretationssache von subjektiven Zuschauer des Films sieht und dass du da mehr drin siehst, als andere zum Beispiel sehen würden und dass ich nicht sicher bin, ob der Regisseur das mit reingebracht hat oder ob du das, weil es ist wieder so die eigene Auffassung des Films. So. Also das ist halt die große Frage. Müsste man vielleicht mal im Interview rausfinden, ob er das tatsächlich so gesehen hat damals.
Ja.
Wenn es da sowas gibt. Ja. Aber klar, ist das ein sehr früher Vertreter. Aber trotzdem abgefahren, dass das sollte ja noch Jahrzehnte dauern, bis sich letztendlich dieses Voodoo-Image aus dem Zombie-Genre gelöst hat.
Weißt ja, du? Eben.
Und,
ja.
Das war ja in den 70ern selbst noch präsent hier bei Fulci und Co. Da waren es ja auch noch irgendwelche karibischen Inseln, wo dann irgendwie dieses Voodoo-Ding ausgebrochen ist. Da muss erst da muss erst Romero um die Ecke kommen und Argento.
Aber das war halt wirklich der Bruch, ne? Ja, das wäre jetzt Bruch, mal interessant zu wissen, wo das genau filmisch stattgefunden hat.
Ja, definitiv bei Die Nacht der lebenden Toten,
ja.
Okay. Das heißt 70er,
ja,
ne?
Das
68.
68, okay.
Mhm. Ja, also weil der war schon sehr früh damit.
Das stimmt, ja.
Weil ich meine, wir haben ja in heutiger Zeit, es gibt ja schon auch so ein bisschen Abwandlungen vom Zombie-Genre. Weißt du, was jetzt zum Beispiel sowas wie The Last of Us ist im Grunde ja auch ähnlich wie eine Zombie-Serie, ne? Du hast ein Virus, was halt Leute befällt und
ja.
So, hier stehen Tote wieder auf. Geht in eine ähnliche Richtung.
Kann man schon in die Schublade packen.
Ja, aber eben, dass dann halt, dass die Bedrohung eine ähnliche ist, aber es dann eben um so kleine Unterschiede geht, was halt so die Features von der Bedrohung ausmacht. Ne? Und ich finde, da ist irgendwie, da hat Romero halt das Ding ganz klar in die eine Richtung definiert. Und ich finde, das ist so ein bisschen die Blaupause, an der sich orientiert wird. Also so in filmisch gesehen, ne? In der Zeit danach. Weil es gab ja, mir sind wenig andere Ansätze bekannt, dass dann eben jemand hingeht und sagt, nee, wir machen das wieder so wie bei White Zombie oder I Walked with a Zombie. Das ist eher so ein Hexending, wo wir Leute eher verzaubern und fernsteuern, als dass die einfach von den Toten wieder auferstehen und
ja,
nur auf
Ansätze.
Hirne aus sind. Ne? Mhm. Eben, ist ein anderer Ansatz. Und das finde ich aber seit Romero, also eben zumindest in meiner Wahrnehmung, er hat das Ding ganz klar in die Richtung definiert und davon wurde irgendwie ein nur noch bedingt abgewichen, habe ich das Gefühl.
Hm. Ich das wüsste stimmt. da auch nur Serpent in the Rainbow, der da
okay.
nochmal linkt.
Den habe ich ja noch nicht gesehen.
Also ich auch nicht. Mhm. Wann kam der?
80er, glaube ich. Ne?
80er müsste das sein, ja.
Also, 89.
Das ist Wes Craven, ne?
Ja, genau.
Okay.
Ja.
Ach doch, das ist die Schlange im Regenbogen.
Cool. Ja, genau.
Ja,
mit
ja.
hier, mit Bill Pullman.
Ja,
und so.
Genau.
Ja, klar kenne ich den. Ja, logisch, okay. Siehst du, der englische Titel war mir nicht geläufig. Okay.
Ja, den kenne ich.
Ja, nicht. Stimmt. Da ist schon wieder ein bisschen klassisches Voodoo.
Ja.
Obwohl Angel Heart kannst du da auch schon mit reinnehmen.
Das ja, aber da ist ja eher eine Trennung. Da geht es ja nicht um Zombies.
Ja.
Ne? Also da ist ja ganz aber klar auch, Voodoo.
Ja, gut, ja, stimmt. Ja, ja gut, klar.
Aber das ist. Aber
ich glaube, es gibt auch einen Moment, wo es um so eine Zombie-Szene geht, so, wo du nicht weißt, okay, lebt derjenige oder ist das jetzt eine Beschwörung oder was auch immer. Also er spielt ein bisschen mit dem, glaube ich, mit den Ritualen. Naja.
Ja, das ist ja beim Genre da so ein bisschen schwieriger, auch so die Abgrenzung, gerade Last of Us erwähnt habt, die Abgrenzung zwischen Zombie-Infizierter und wenn es dann ins Dämonische übergeht, wir haben ja Demons quasi gesehen, so da werden auch Leute gebissen und verwandeln sich, aber die verwandeln sich halt eben nicht in Zombies und da sind die Grenzen manchmal ein bisschen schwimmender.
Ja, aber stimmt. Kommt, also ist eine ähnliche Richtung, logisch. Ja.
Ja.
Gut. Und das ist aber auch so ein Ding, ne? Diese, also die Art der Verbreitung oder Ansteckung. So hier, also sowohl bei White Zombie als auch jetzt bei A Walk with a Zombie funktioniert das ganz klar über eine Person, die ein Ritual initiiert, was zur Fernsteuerung führt, ne? Und später ist es ja eben diese globale Bedrohung geworden, weil es über eine unfreiwillige Ansteckung funktioniert. Mhm. Oder eben durch Sterben und wieder auferstehen, aufwachen und oder eben gebissen werden und dann infiziert sein.
Ja, und das ist ja auch ein gutes Beispiel, weil...
Das macht es natürlich tausendmal bedrohlicher, ne?
Gerade die späteren Zombie-Filme sagt man ja auch, dass das eine krasse politische Botschaft mit drin hat, weil ja die Atom... Weißt du, diese Atombedrohung durch Atomenergie und so weiter da oft reinspielt, was so dieses Zombie-Thema angeht und so. Und das wird ja oft auch reininterpretiert bei den...
Ja, ich finde es nur spannend, dass die halt dabei geblieben sind, dass das eben eine Bedrohung ist, die sich ganz schnell verbreiten kann, wenn du es nicht in den Griff bekommst und dass dann halt eben gleich die ganze Menschheit bedroht ist.
Hat man hier Corona vorausgesagt?
Ja, gab ja auch schon mal ein paar andere Krankheiten, die Welt bedroht haben, ne?
Ich habe bei Social Media gelesen, dass ja eine neue Corona-Variante rausgekommen ist, die reißzweckenartige Halsschmerzen verursachen soll. So stand es bei Social Media.
Im Ernst?
Ja, in einem großen Bericht.
Und wie kommen jetzt Deutsche zusammen? Skandal.
Ja.
Ja.
Alter, Mamini. Okay, musst du mir später mal was zu zeigen, weil...
Das war einfach so bei Social Media irgendwo aufgepoppt, so von wegen, ich weiß auch nicht auf welcher Seite, da war halt irgendwie ganz groß dieser Artikel, war schon so ein bisschen Bild-Zeitungsniveau, so, also sehr reißerisch, okay. Aber noch nichts von gehört bisher.
Sowas liest er gestern.
Naja, taucht dann in deiner Timeline irgendwie auf, also ist nicht so, dass ich danach gesucht habe.
Social-Media-Bubble.
Ja. Okay.
Wahrscheinlich irgendwann mal mein Telefon gehustet und dann kriege ich so eine Sachen in die Timeline gespielt. Okay. Ja, so, ich habe mir die Punkte rausgeschrieben natürlich, eine weiser Vorbereitung zu I Walk With A Zombie.
So eine Lüge.
IMDb 7,0 und bei Letterboxd hat er eine 3,7.
Auch kein Metascore.
Kein Metascore.
Ja.
Und von du? Dir?
6.
Oh, Backe, Alter.
Hater.
6 Punkte.
Okay, danke.
Ja, ich auch.
Hey.
Na, dann machen wir die Hupe.
Oh mein Gott.
Klingel bitte.
Oh mein Gott.
Den Remix. Komm, mach den Guess-Remix.
Von dir aus 6 Punkte?
Nein.
Sondern?
8.
So, da kannst du klingeln. 8 Punkte.
Da gibst du das hier. Aber nur einmal.
So, der Guess ist der Gatekeeper vorm Herrn, ey. Voll, das ist Alter. So abgefahren.
Okay, warte, seid leise. Nee, warte.
Eine halbe Klingel oder was? Oh mein Gott.
Das ist hier euer Einigungsklingel. 8 Punkte, was zur Hölle, ring. Alter.
Natürlich, mindestens.
Mindestens.
Ja, ja ich fand den auch echt gut.
Haben wir hier den Citizen ich Kane, der Filmgeschichte.
Ich fand das ja auch cool, weil ja, in dem Film wird ja gezeigt, dass Voodoo von den Weißen einfach missverstanden wird. Mhm. Ja.
Und das ist aber auch dieses Ding, ne? Dieses eben wieder hier Gefahr vom Unbekannten und so. Und weil es eine fremde Kultur ist, wird es erstmal pauschal verurteilt. Genau. So. Ja, ich finde, da steckt super viel drin, Alter. Das ist auch irgendwie offensichtlich.
Du findest sie doch nur cool, weil du wahrscheinlich 90 Euro wieder für die Scheibe ausgegeben hast.
Das Filmjuwel in Blu-ray, die kostet zum Glück nur 14.
Na gut.
Und hat immer einen Audiokommentar von Dr. Rolf Giesen, ja, eine filmwissenschaftliche Koryphäe des fantastischen und Horrorfilms.
Okay. Deutscher Drehbuchautor übrigens beteiligt gewesen hier. Von dem haben sie noch ein Interview auf der Scheibe.
Naja.
Mit 92 oder so hat
er dann. Ja, der ist echt auf unglaublich vielen Discs präsent, mit entweder Booklet geschrieben oder,
okay.
Oder Audiokommentare oder Interviews, was auch immer. Ja. Auch hier, ich glaube, bei dem Film, den ich mitgebracht habe, hat er auch einen Audiokommentar mit eingesprochen. Und zwar Nächte des Grauens. Ja, da ist mal wieder der deutsche Titel im Jahr 1966 nicht ganz so dem Original nachempfunden worden. Und zwar haben Hammer Films 1966 ein paar Filme produziert und einer von denen war The Plague of the Zombies. Und wir springen zwar produktionstechnisch ein paar Jahre im Vergleich zu dem von Gästgebrachten, ich folge einem Zombie, nach vorne, aber inhaltlich sind wir dann leider doch nicht so weit entfernt von dem Film, den Lee gebracht hatte, Wild Zombie. Der gibt schon ein paar Anleihen.
Ja.
Ich frage nochmal vorsichtshalber, ihr habt den gesehen? Also Lee, du hast den gesehen? Yep.
Ich nicht.
Wir weisen nochmal darauf hin, dass Gessi ihn nicht gesehen hat.
Danke für dieses erneute Shaming.
Nein, ich habe auch ein Kurzzeitgedächtnis, ja, und will es einfach nur für mich nochmal kurz auffrischen.
Nee, wir haben tatsächlich, also wir haben einige Aufnahmen jetzt gerade und viele Auftragsfilme, die zu gucken waren. Insofern habe ich die beiden nicht
gesehen. Vollstes Verständnis, alles gut. War ja auch nicht so kommuniziert. Ey, ihr müsst die unbedingt sehen, sondern
ja, eben.
Uns war ja nur wichtig, dass ihr die.
Aber Lee möchte natürlich hervorheben, dass er vorbildlich trotzdem alles gesehen hat, auch wenn es nicht so kommuniziert war, dass er alles sehen muss. Also.
Ihr werdet lernen, was der Unterschied ist zwischen Marihuana und Petersilie.
Ja, das ist der Unterschied zwischen Lee und mir. Marihuana und Petersilie.
Du bist welche Fraktion?
Dreimal darfst du raten. Dreimal darfst du raten, Alter.
Sehr schön.
Dreimal bei zwei Möglichkeiten.
Darf ich mich vorstellen, ich bin Herr Silie. So, mach.
Mach. Mach. Jawohl, Chef.
Gestern voll der Tom heute, ey. Geht nicht schnell genug. Mach mal hin hier.
Nee, ich wollte nicht. Ich wollte nicht wieder abdriften.
Wie abdriften?
Mit einem Zombie-Witz zum
Beispiel. Ach so, okay. Ja. Aber ey, du bist uns noch einen schuldig. Du hast gesagt, du hast noch einen.
Ich hab
noch
einen,
wir haben jetzt Halbzeit.
Ja, ja, okay. Was sagt ein Zombie zu seiner Freundin nach dem Bumsen? Nee. Lass stecken, lass stecken, ich komme morgen sowieso nochmal vorbei.
Oh, okay.
Oh. Irgendwie.
Ich kenne die alle als Lepra-Witze.
Ich wollte gerade sagen, das klingt doch eher nach Lepra-Witzen.
Nee, nee, das sind Zombie. Ja, habt ihr aus dem,
kommt aus der Erzählung.
Aus der Geschichte der Zombie-Witze einfach Lepra-Witze gemacht, oder was? Wie einfallslos ist das denn?
Gibt's auch noch
Ja, aber warum fällt ein Zombie denn seinen Schwanz ab, Alter?
Das stimmt.
Zombies zerfallen auch gerne mal.
Hä?
Naja.
Wann gab's denn diesen Lepra-Witz-Trend? Der ist komplett an mir vorbeigegangen, Alter. Wann war das denn mal?
Das war in den 90ern, Alter.
Echt, ja? Voll, Alter. Gab's einige. Okay. Paar richtig gute auch.
Paar richtig gute. Ja, jetzt kommt der Lee mit 100 Lepra-Witzen um die Ecke, Alter.
Hey, ja klar, hier, da gibt's doch das mit, er hat ein Auge auf sie geworfen und so.
Okay.
Scheiße, Alter.
Hier. 27, 28 Lepra-Witze, 29 Lepra-Witze, 30 Lepra-Witze.
Ah, wie war denn das mit den fliegenden Körperteilen im Club, ey? Da gab's doch auch noch.
Oh, die kenne ich nicht, Alter.
Ja, aber auf jeden Fall, Lepra, das ist an dir vorübergegangen.
Der ist an mir vorübergegangen, ja.
Krass. Ja, Lepra war der heiße Scheiß eine Zeit lang.
Sag jetzt nicht, das ist dieser, was macht ein Zombie in der Disco? Er lässt die Fetzen fliegen. Sag jetzt nicht, dass das der Lepra-Witz
ist. Doch, wahrscheinlich, ja.
Vergiss den Zombie-Witz.
Das war 10 Jahre vorher die ganzen Zombie-Witze.
Ja, kann sein. Haben die nicht auch, die haben doch auch andere Sachen vermischt. Manta, Malfahrer-Witze waren ähnlich wie Ostfriesen-Witze oder Blondinen-Witze.
Genau, wo da variiert.
Okay. Ja, das kam ja immer dann alle paar Jahre wieder ein neues Witze-Genre auf. Ja.
Das ist natürlich die Frage, was war zuerst, Lepra oder die Zombies?
Siehst du, davon hat sich Phipps Asmussen nie abbringen lassen. Der hat immer,
der hat immer die
Originalwitze, der hat seine Originalwitze gebracht. Da hat die nicht einfach variiert, irgendwie je nach Trend. Ein Hoch auf Phipps.
Ja. Ah, sehr schön.
Aber ich meine, Lepra gab es ja schon mal spätestens im Mittelalter.
Ja, ist jetzt, aber 90er scheint ja ein Revival dann, ein Lepra-Revival stattgefunden zu haben, was an mir vorbeigegangen ist.
Sei froh, Alter.
Boah, ich hatte mal eine Freundin, die hatte mal die schwarze Pest. Okay. Lepra-Witze. Also die Manta-Witze und die Blondinen-Witze habe ich mitbekommen, alle. Und die Chuck Norris-Witze natürlich auch irgendwann mal. Mhm. Ja, passt übrigens auch zu Mission Impossible. Chuck Norris hat alle Farben erfunden, außer rosa. Tom Cruise hat rosa erfunden. Das ist mein Lieblings-Chuck Norris-Witz.
Der ist ja voll scheiße, Mann.
Nein, Mann. Chuck Norris hat alle Farben erfunden, außer
Pink. Ich hab den verstanden.
Wie gut ist das, also? Ja, ich liebe den.
Also ist das, muss man da homophob sein, um das lustig zu finden? Ich blick's nicht.
Homophob? Nee, so habe ich gar nicht gedacht.
Aber warum ist das, ich versteh's.
Weil rosa halt so eine Eierfarbe ist und weil niemand sagt, rosa ist meine Lieblingsfarbe. Außer Tom Cruise.
Ach, Tom Cruise sagt das, oder was?
Ja, Tom Cruise sagt das. Aber vielleicht
das muss ich aber auch nicht
können wir das Ganze
muss man ja wissen, um den Witz zu verstehen, Alter.
Chuck Norris hat alle Lepra-Sorten erfunden, außer, ich versuche jetzt nochmal einen Lepra-Witz draus zu machen, aber es wird schwierig, keine Ahnung, es wird nichts.
Ich kenne nur den, wie viel Liegestütze schafft Chuck Norris, den kennt er, oder?
Alle.
Jawohl.
Ja, natürlich.
Hat das Game durchgespielt. Mhm. Ja, ich schaffe es natürlich wahnsinnig schwer, diesen humorvollen, diese humorvolle Atmosphäre jetzt zu verwandeln. In die Atmosphäre, die der Film, ja, Nächte des Grauens, ich wiederhole es nochmal, versucht aufzubauen. Man sieht nämlich gleich beim Vorspann ablaufend wilde, ritualisierte Trommler und da offensichtlich auch einen übernommenen Voodoo-Kult inszenierend. Man sieht einen Typen mit einer Maske, also wir haben hier irgendwie ein auch okkultes Szenario und man sieht dann die Kamerafahrt auf eine Voodoo-Puppe laufend und parallel dann eine Frau, ja, unter Schmerzen leidend, da sich offensichtlich beeinflusst wird durch das, was da passiert. Dann gibt es einen Sprung zu James Forbes oder Sir James Forbes. Das ist schon ein etwas erfahrener älterer Herr, der eigentlich seinen Ruhestand genießen möchte und von seiner Tochter darauf hingewiesen, dass Post reingeflattert ist, und zwar von seinem wertgeschätzten Kollegen, den er auch ein bisschen was beigebracht hatte, Dr. Thompson, der ihm darüber berichtet, dass im kleinen Ort, wo er nämlich der ortsansässige Arzt mittlerweile ist, namens Cornwall, eine Seuche grassiert und immer mehr Bewohner dieses überschaubaren Ortes, ja, es dahin rafft, und er ihn eindringlich bittet um Rat und ja, bittet doch die Reise anzutreten, um ihm da zur Seite zu stehen. Ja, dem Rat folgend ist er mit seiner Tochter in der Kutsche unterwegs, die dann ja in die schöne Landschaft Englands vorbeiflanierend dann unter anderem auch eine Fuchsjagd mitbekommen, wo Landjunker und hier in dem Film als Antagonist etablierend Clive Hamilton ja diese Fuchsjagd anführt. Der ist nämlich ja Junker, das heißt sowas wie ein Graf der Gegend, der hat viel Land, unter anderem auch Land einer Zinnmine, und da haben wir eben dann eine Parallele zu White Zombie, wo die Zombies dazu missbraucht werden, Zuckerrohr zu verarbeiten. Mhm. Und hier haben wir dann eben Zombies, die dazu verdammt sind, das Zinn abzubauen. Ja, auch billige Arbeitskräfte, auch fremdgesteuert dann eben, wie wir dann im Verlauf der Story mitbekommen, Clive Hamilton, der das hier, finde ich, ganz cool spielt, der auch immer mal wieder Gesicht in anderen Hammer-Films dann auch war. Und ja, so gehen die dann auf Forschung, was da Ursprung von dieser Seuche sein kann. Mhm. Und unter anderem versuchen sie dann eben auch Gräber der Opfer zu exhumieren. Blöd nur, dass da in den Gräbern teilweise keine Menschen sind und dann plötzlich aber auch im Boden die Untoten erscheinen. Und da geht's dann mal zwischendurch etwas zur Sache. Ansonsten ist der Film aber auch eher nicht ganz so ja, dynamisch und mit Tempo erzählt, wie wir es dann ab Romero kennen. Sondern wir haben hier einen klassischen Hammer-Studio-Film, und wenn man was mit der Ästhetik anderer Hammer-Studios-Filme was anfangen kann, so wie ich, ja, dann wird man hier eigentlich auch ganz gut bedient.
Naja, der Look ist schon sehr offensichtlich, fand ich auch.
Ja. Also viel in den Bray Studios gedreht, was ja etwas außerhalb war. Ja, die Schauspieler, die mussten ja dann auch teilweise Fahrgemeinschaften bilden, um dahin zu kommen. Ein paar Außenaufnahmen haben wir auch. Ja, man sieht hier ein Schloss, was auch immer wieder in verschiedenen Fronten in unterschiedlichen Hammer-Filmen zu sehen ist. Jo, wie fandet ihr den Film?
Ging so.
Guess.
Mich hat da geguckt tatsächlich.
Ja, nee, also ein paar Elemente fand ich ganz cool, aber also fand ich besser, bis die Zombies dann aufgetaucht sind. Mhm. Als die dann wirklich mal größer zum Einsatz kamen, fand ich, da gab es einfach zu viel, wo man halt gemerkt hat, ja, irgendwie Kostüme und Maske sind natürlich irgendwie kacke, und mir fehlte da so ein bisschen die Liebe zum Detail. Mhm.
Wirkte bei mir beim Gucken den ersten Zombie, den man da sieht. Ja, ich glaube, der wirft ja dann eins der Opfer in den Graben einer der Zinnmine. Mm. Er wirkte aus der Entfernung ein bisschen wie Frankenstein zuerst, ja, für mich.
Ja, ja, und das finde ich auch, das ist, da gehen sie, also sie definieren das nicht richtig, was hier ein Zombie ausmacht, ne? Also was der dann, hat er noch ein Bewusstsein oder eben nicht und so. Ja. Und wie die dann agieren und was sie so können, das finde ich, ist dann immer gerade so sehr convenient halt für die Handlung, wie es gebraucht wird, ne? Weil wenn der dann irgendwie, wobei, nee, ich glaube, scheiße, das war schon wieder mit dem anderen, von dem von Dennis, als er einmal mit der Hacke auf den losgeht und dann hält er die so fest, ja, ne? Das sind halt so Sachen, wo ich denke, ja, passt irgendwie nicht so ganz zu diesem ferngesteuerten Bild, was hier erzählt wird.
Also hier gibt's die Szene, wo sie die dann exhumieren, und vielleicht kann man sie, das ist ja kein Spoiler, da wird dann Kopf abgehackt mit einer Schaufel. Mhm. Ja, die fand ich dann für damalige Verhältnisse 1966 schon cool explizit, aber davon gibt's halt viel zu wenig leider.
Ja, ja, nee, klar. Hast du denn, ja, und selbst das explizit, ne? Also der Schnitt selbst ist im Off, man sieht dann halt den Kopf kurz rollen. Ja.
Hast du denn von den Hammer-Filmen da einiges gesehen oder so in deiner Vergangenheit? Oder?
Einiges wäre übertrieben. Ein paar Sachen kenne ich schon, ja, ja.
Die hatten da ja auf jeden Fall ihre Hochzeit. Das,
aber galt ja auch nie als so Hochglanzproduktion.
Nee, nee, eben.
Die haben ja ihre Filme eigentlich in der Regel fremdfinanziert. Auch den hier, ja.
Ach.
Ja, ja. Neben Hammer tritt hier Seven Arts Productions auf. Das war eine amerikanische, US-amerikanische Produktionsfirma. Mhm. Und die Hammer haben halt eigentlich immer frühestmöglich versucht, auch dann vertriebstechnisch ihre Filme zu verkaufen. Und Seven Arts hat halt mehrere Filme eingekauft bei den Hammer Films, um sie dann halt für den US-amerikanischen Markt zu verkaufen. Und da war aber halt auch mehr das mit Dracula. Ja, die Dracula-Filme haben sich halt einfach wunderbar verkauft. Das war jetzt hier natürlich kein Dracula-Film.
Nee, aber ich habe gerade gesehen, die haben die im Double-Feature auch gezeigt mit,
ja,
mit
genau,
Dracula.
Genau, ja, genau. Beziehungsweise auch produziert. Ja, das war so eine Back-to-Back-Produktion. So. Gab zwei Filme mit Christopher Lee, die abgedreht wurden. Einmal Blut für Dracula, das war dann eben so das Zugpferd für den anderen Film. Mhm. Und Rasputin, der wahnsinnige Mönch. Ja. Und der hier wurde dann zusammen, also war abgedreht und ich glaube teilweise parallel oder direkt danach wurde dann das Schwarze Reptil gedreht. Auch von, gedreht von John Gilling, dem Regisseur, der hat so einige, also der hat 44 Regie-Credits und hat auch einiges dann für die Hammer-Films gemacht. Und teilweise hast du den Cast auch identisch, ja, in beiden Filmen. Und die haben dann aber halt versucht, den mit dem Christopher, oder die haben den mit dem Christopher Lee-Film zeitgleich verkauft, und dann die anderen beiden Ticken später erst veröffentlicht, um da halt nicht sofort gleiche Requisiten und gleiche Aufmachung unbedingt den Zuschauern unter die Nase zu reiben.
Okay.
Ja, ich habe hier nochmal nachgeschlagen. Es waren gerade mal anderthalb Monate Produktionszeit. Also das Ding wurde halt wirklich ganz schnell runtergedreht. Und dafür konnte ich dann halt auch ganz gut, nicht top, aber ganz gut was damit anfangen.
Ja, jetzt erst, dass du ein passendes T-Shirt dazu trägst, Alter.
Ja, na, logisch. Ja, ich warte, ich bin schon ganz heiß auf unseren Witcast.
Jetzt erst gesehen, Alter.
Ja, natürlich.
Krass. Das macht auch Dennis, oder? Das ist ja auch bei euren Episoden, dass er da
mittlerweile
ein passendes Outfit anhat.
Ja, da ist er oft dabei, oder eine Tasse, schön. Oder wir hatten schon eine Menge.
Stimmt, die keine Pixeltasse.
Ja.
Mit der Ananas auf dem Geldhaufen, legendäres Cover, Big Ballers. Ja.
Wann macht ihr die besten Lepra-Filme? Bin gespannt auf sein Outfit.
Oh ja, das ist, ey.
Oh ja, voll heiß. gleich.
Wir haben ja richtige Deep-Dive-Themen, ja. Lepra-Filme, da bin ich bisher noch nicht drauf gekommen.
Siehst du? Top. Kannst du gleich notieren.
Hat sich schon mal gelohnt. Impulsgeber-Guest, wunderbar.
Da muss auf jeden Fall was von Monty Python dabei sein.
Ja, auf jeden Fall. Filme, wo irgendwas abfault.
Aber hier ist es, also jetzt bei Plague of the Zombies, ist das ja auch wieder, das Ding hast du vorhin kurz angerissen, ne? Sie hat hier eher so eine Voodoo-Komponente wieder über diesen Priester, der dann das Blut abzapft, um es dann über so eine Puppe zu kippen und so. Also schon mehr Voodoo als Zombies.
Ja, ja, voll.
Aber der Anfang ist schon jedes Mal gleich, oder? Da, man wird irgendwo hingerufen oder beauftragt oder keine Ahnung oder reist dann erstmal dahin.
Bist du hier in Cornwall, Alter, das ist halt fucking Pilcherland, weißt du?
Ja, gut, also, klar, trotzdem, aber... Aber man muss erstmal raus aus der Heimat, so. Ist jetzt nicht
ist ja schon. Also, das trinken die in Cornwall und deswegen.
Ja, aber bei den heutigen Zombie-Filmen wird ja die Zombie-Epidemie, du wirst ja befallen direkt da, wo du dich gerade befindest, so, weißt du, in deiner Hometown oder sonst wo.
Ja,
so.
Stimmt. Hier ist es immer noch so.
Und du musst mal irgendwo hin, ja.
Deswegen sage ich produktionstechnisch deutlich mehrere Jahre schon später angesehen, also gedreht, aber inhaltlich nicht unbedingt weiterentwickelt.
Mhm. Ja, und ich finde, hier ist schon auch wichtig, hier wirst du nicht in eine vermeintlich fremde Kultur geschmissen,
okay,
ne, sondern wir sind halt in England.
Genau. Und hier haben wir dann den Antagonisten Clive Hamilton, gespielt von John Carson, wo halt kurz erzählt wird, dass der dann, nachdem er die Ländereien von seinem Vater geerbt hat und damit eben den Reichtum, dass der dann danach in der Karibik war und darüber dann halt anscheinend den Voodoo mitbekommen hat und das als Okkult sozusagen mit in sein Dörflein geschleppt hat. Ja.
Und ich sehe gerade bei Letterboxd, der hat eine normale Spielfilmlänge im Gegensatz zu den anderen beiden Filmen, die wir bisher hatten.
Wie Gessi aufs Gaspedal tritt, 90 Minuten?
Wieso? Nee, ich habe nur gerade geguckt, weil er auch so kurz ist wie die anderen und da fiel mir auf,
das stimmt.
Ist er nicht.
Ne.
Ja, so typische Hammer-Filmslänge, behaupte ich mal. Mhm. Aber ich kenne noch gar nicht die Meinung von Dennis. Wie hast denn du den so für dich wahrgenommen?
Ähnlich. Also der ist schon auf eine Art wieder sehr, sehr Hammer. Und da habe ich mich eine Zeit lang ein bisschen schwer mitgetan, weil ich bei dem Thema hier, beim Thema Zombies, brauche ich irgendwie so ein paar Dinge, damit ich das geil finde. Mhm. Und das habe ich hier lange Zeit nicht gekriegt, weil es da eher so mehr um andere Themen geht mit ihren Stände, Ränkeleien und Bullying und was sie da nicht alle und Frauen verschleppen. Mhm. Das ist richtig geil. Mochte ich, geht so gerne. Ich fand dafür das Ende ziemlich cool gemacht, also in seiner Machart. Da ging es dann ja schon ein bisschen mehr her und da habe ich ein bisschen was zurückgekriegt für die Zeit, in der ich mich davor zwischendurch mal gelangweilt habe ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz steht Hammer drauf, ist Hammer drin. Ist aber jetzt nicht einer der Speerspitzenfilme von denen, weder im Zombie-Genre noch generell. Mhm. Da gibt's vermutlich sogar von denen vielleicht noch einen besseren.
Es ist tatsächlich der einzige Zombie-Film, von Hammer.
Schade.
So, das klang so, als wenn er jetzt gerade auf einem bestimmten Film anspielt. So. Ja. Ich so, okay.
Ja, finde ich auch.
Und jetzt kommt die Spannungskurve und dann kommt Dave und sagt, nee, gibt's nicht.
Ja, weil wirklich ja ganz viel Dracula, ein bisschen Science Fiction. Dennis, wir hatten ja was in der Special-Episode 14
ja.
von den Bastarden, wo wir ausführlich über Hammer sprechen.
Habe ich gehört, sprechen. Big Fan.
Ja, nee, das war tatsächlich der einzige Zombie-Film. Ist ja vielleicht auch nicht so verwunderlich, wenn die in den 70er Jahren auch noch, ja, das war ja auch noch ein gutes Jahrzehnt für die Hammer-Films, aber da gab es ja zwei Jahre später, also 68, kam ja George A. Romero ums Eck. Und das hat da nochmal eine ganz andere Richtung eingeschlagen.
Hat er seinen Schatten über das Genre geworfen. Was von. Da haben sich nur noch die Italiener herangetraut.
Ja. Vielmehr habe ich auch inhaltlich und von irgendwelchen interessanteren Fakten nicht zu erzählen. Wer die Blu-ray seine eigen nennt, ja, so Hammer oder Anolis typisch, strahlt der Film wirklich in schönen Studiofarben. Da hat man dann schon seine Freude dran. Mhm. Jo. Lest euch mal kurz die Punkte vor. IMDb ist bei einer 6,5, es gibt kein Metascore, Letterboxd bei 3,3. Ich bin bei 7 Punkten gelandet.
Oh. Mhm. Hier gibt es, glaube ich, kein Einigungssignal zwischen Lee und Dave.
Nee.
Wo bist du?
Eher höchstens 5.
Mhm. Fünf. Wo ist Gott gelandet?
Verdammte Scheiße!
5 Punkte nur, ey.
Ja, ich bin bei 6,5 gelandet. Das ist noch relativ versöhnlich, das hat mir das Ende noch beschert.
Konform zu IMDb. Na, ist doch Schnicke.
Ja. Ja, ich habe es ja schon angesprochen. In den 70ern haben sich dann die Italiener des Genres angenommen und es in bester Zombie-Manier zerpflückt. Da gibt's für mich absolute Highlights. Ob mein nächster Film der Film mit den unendlich vielen Titeln auch eins ist, das finden wir jetzt mal raus. Denn ich habe mitgebracht von 1974 das Leichenhaus der lebenden Toten oder im Deutschen dann auch noch Invasion der Zombies. Im Internationalen The Living Dead at the Manchester Morgue, obwohl der gar nicht in Manchester spielt. Let sleeping corpses lie, do not profane the sleep of the dead, don't open the window, etc. etc.
Don't open the window.
Das waren sechs Titel, ja. Fehlen noch 9. Ja.
Da gibt es noch ziemlich viele weitere, die aber auch oftmals übersetzt sind aus anderen Sprachen. Der einzige, der so ein bisschen raussticht, ist, weil er einen Trivia-Fakt dahinter hat, ist Don't Open the Window. Das war nämlich der US-Verleihtitel. Und darauf basiert Edgar Wrights Fake-Trailer Don't für das Grindhouse-Special von Tarantino und Rodriguez. Mhm. Da gab es ja die Fake-Trailer und er hat einen mit Don't gemacht und wegen Don't Open the Window. Und wie der Trailer damals gemacht war zu diesem Film, hat er dann seinen Fake-Trailer quasi hergestellt. Ja, der hier hatte seine Premiere 1974 in Sitges. Also das Festival gibt's schon sehr lange.
Krass. Das wusste ich tatsächlich nicht, dass es das schon so lange gibt.
Na doch, das ist sehr langlebig. als Genre-Festival. Und ja, dort hatte er seine Premiere, war auch damals schon Ende September. Ich glaube, es ist heute auch noch. Irgendwann im frühen Herbst. Ja, und wurde dann 1983 erstmal in Deutschland ganz schnell indiziert, weil das geht ja so nicht. Und als, wenn das nicht reichen würde, haben sie den dann 2007 auch gleich nochmal vollgeindiziert, weil das ging immer noch nicht.
Das ist so verrückt, Alter.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn.
Ich komme da eigentlich und, nur auf eine Szene, die so, ja, wo man sich vielleicht...
Wenn überhaupt.
Wo man es vielleicht erwartet oder vermuten könnte, 70er Jahre Zensurbehörde, haben sich dann gestellt, ich glaube, keine Gehirne, ne, eher Innereien.
Mhm. Ja. Ja, aber es ist schon Wahnsinn. Also der wurde 2005 vom Amtsgericht Tiergarten nochmal Folge beschlagnahmt, also nicht indiziert, beschlagnahmt, Liste B. So, also
okay.
2005, Wahnsinn. Ja, er ist letztes Jahr im August dann endlich von der Liste gestrichen worden und jetzt ab 18 freigegeben. Hat lange gedauert und wer den Film gesehen hat, weiß.
Das ist echt ein Witz, ey.
Also, ist ein Witz.
Naja, voll.
Der ist so harmlos, Alter.
Ja. Also da ist mir nicht so ganz klar, wie das denn zustande kommt, dass man das in den 2000ern macht, weil da gab's, wir haben eben drüber gesprochen, das Dawn of the Dead Remake oder ja, ich glaube, das Dawn of the Dead Remake war eher verfügbar als das Original Dawn, als der Original Dawn of the Dead und auch als dieser Film hier. Das ist schon verrückt.
Ja, oder eine aber absurd da geschnittene Fassung. So. Ja, das, die Beschlagnahme zieht sich ja immer auf ein konkretes Medium, was veröffentlicht wurde. Deswegen gibt es ja dann von Filmen, wo es ja unzensierte Fassungen, die beschlagnahmen sind, echt krass runtergeschnittene Dinger. Gerade bei Zombie, Dawn of the Dead, alter Schwede, was es dafür sowieso unterschiedlichen Fassungen gibt, aber richtig runtergeschnittene Fassungen wird es ja noch absurder. Das ist ja,
ja
das
kann man sich
Thema.
Ja monatelang beschäftigen. Ja,
ja, definitiv.
Falls ihr mehr davon wissen wollt, ja, dann guckt passenderweise zu diesem Special rein bei Papa, Mama, Zombie. Wie hieß der Film?
Ne, hieß genauso.
Papa, Mama, Zombie, ja.
Ja. Der ist ja auch, glaube ich, noch bei euch im Lostopf, oder?
Der ist im Lostopf, ja. Da geht es nämlich um die Absurditäten der FSK.
Mhm. Ja, da geht es eher darum, dass diese ganze Doku von der ARD eine Absurdität ist.
Ja, ja, absolut. Also ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht kritisch gesehen, die FSK, sondern ist einfach nur so.
Überhaupt nicht.
Ein Zeitdokument. Also,
ja, allein diese Elternversammlung in der Doku ist ein absoluter Traum, aber guckt euch das, ihr guckt es euch ja eh noch an, ihr habt es ja im Lostopf, irgendwann wird er kommen.
Ja.
Ja, und hier haben wir eine italienisch-spanische Koproduktion, was wahrscheinlich primär an dem Regisseur Jorge Grau liegt, denn der Mann dürfte vermutlich Spanier und kein Italiener sein.
Der ist Spanier, ja.
Ja. Und hier... Der hat auch noch ein paar andere Filme gemacht. Ich kannte davon nichts, aber die klingen alle ähnlich malerisch wie dieser Film, nämlich Legend of Castle Blood, Violent Bloodbath, Hunting Ground. Also der ist ein Mann des Horrors, ohne davon was gesehen zu haben. Und viel Budget kann er nicht gehabt haben. Ich konnte nicht ganz rausfinden, wie viel es war, aber es hält sich vermutlich arg in Grenzen. Denn er hatte ja jetzt nicht unbedingt in Summe die Speerspitze an Menschen, Schauspieler oder Drehbuchautoren versammelt, obwohl es 4 Drehbuchautoren gab. Immerhin der Sandro Continenza hat an Inglourious Basterds, an dem Originalen, mitgeschrieben. Das ist ja schon mal ein Ding dann quasi.
Dem Exploitation-Original praktisch von damals.
Okay. Von 77, genau. Glaube ich, war der.
Ja.
Also hat sich mit dem Film hier einen Namen gemacht, um dann bei Inglourious Basterds mitschreiben zu dürfen.
Ja, das wäre auf jeden Fall wild, wenn man das so rum, also wenn das so zustande gekommen wäre. Aber ich erzähle mal erst kurz, worum es hier geht. Denn wir verfolgen hier einen Herrn und eine Dame, nämlich George und Edna. Und die haben sich ein bisschen kennengelernt wie Isa und Guess. Nur, dass es da andersrum war. Sie setzt an der Tankstelle mit ihrem Auto zurück und fährt ihm in sein Moped.
Gut aufgepasst.
Ja, ne? Ja. Ja, er ist auf dem Weg in ein Sommerhaus und sie auf dem Weg zu ihrer Schwester. Ja, und weil die Reparatur des Motorrads, obwohl das eigentlich irgendwie überhaupt nicht kaputt aussieht, wohl etwas länger dauert, geht er dann den Weg, dass er ihr Auto okkupiert und es fährt und die beiden dann ab da zusammen weiterreisen.
Ja, ich muss jetzt hier ganz kurz die Lanze für diese kleine Tankstelle brechen. Ja, die ist ja ländlich. Da fehlt halt ein, braucht halt ein Teil und ist klar, dass er das nicht vor Ort hat. Er muss es bestellen, Freitagabend, und da wird natürlich übers Wochenende nichts geliefert. Deshalb dann der Tankstellentypi, der auch gleichzeitig Kfz-Mechaniker ist, am Montag, damit der Reparatur erst starten kann.
Ja, zumal ja gezeigt wird, wie aus dem Motorrad unten was rausläuft. Also genau. Da scheint schon sowas kaputt zu sein.
Ja, also es ist gut geschrieben, wollen wir damit sagen.
Ja,
wasserdicht.
Wo ist der Drehbuch-Oscar?
Ja, haben sie sich schon interessant zusammengebaut, dass die beiden zusammen weiterreisen müssen. Also dieser
ich fand es viel cooler, dass er einfach mit der Selbstverständlichkeit das Steuer vom Auto von ihr ran ist, so von wegen.
Ja, aber sie thematisieren es, finde ich ganz cool, ja, wo sie auch sagt, ja so, hey, das passt mir gerade ganz gut, weil ich bin eh müde. Aber er hat ja auch so gar keinen Bock drauf. Nee. Finde ich so geil, der ist ja eh die ganze Zeit eigentlich mörderpissig zu allem, Alter, und jedem und so, das ist ihm ja alles nix. Ja. Und dann sieht er halt auch noch aus wie Mattes, Alter. Das war für mich so, ja, das ist so ein Mattes Landwehr, Alter. Das ist halt so lustig.
Ja, der hat einen ultra coolen Namen, nämlich Ray Lovelock heißt der Herr. Mhm. Und es ist erstaunlich, dass er keine Pornos gedreht hat, ehrlich gesagt.
Stimmt eigentlich, ja.
Ja. Stattdessen war er bei Fiddler on the Roof oder Murder Rock von Fulci dabei. Also dann doch noch ein paar andere Sachen gemacht. Oder Darling von John Schlesinger. Also durchaus ein paar Filme gemacht, die man kennen kann.
Na, ist ja auch ein kerniger Typ irgendwie.
Aha, ne? Mit Zahnlücke.
Ja. Ja. Und wie du schon sagst, quasi Dauer angepisst hier. Und dann verfahren sie sich natürlich auch noch. Da ist er dann komplett genervt. Ja, und dann wollen sie, um halt den Weg wiederzufinden, möchte er gerne mit ein paar Bauern sprechen, die da so auf dem Feld am Rummachen sind mit ein paar Technikern, und sagt, ja, bleib du mal im Auto, geht dann da ein Stück hin und spricht mit denen, und die machen da auch gerade irgendwas. Da sind auch noch zwei Männer vom Landwirtschaftsministerium dabei.
Die machen alle rum da, ja.
Ja, und nee, die haben da so ein Gerät.
Die haben ein Gerät.
Ja. Neues
die probieren
Gerät.
Ein neues Gerät der Schädlingsbekämpfung aufs. Und ja, dieses Gerät sieht eine Ultraschallbestrahlung des Nervensystems dieser Schädlinge vor.
So ein geiler MacGuffin, das Ding, also.
Ja.
Die Geräusche, ja. Also richtig nervtötend beim Gucken.
Aber das Ding ist auch da, weil es gerade von wegen gut geschrieben und so. Ich finde das tatsächlich nicht blöd geschrieben. Ja, also diesen Ansatz zu sagen, wir entwickeln ein Gerät, wo wir auf einer bestimmten Frequenz halt Schallwellen in die Erde ballern, damit eben gewisse Schädlinge davon vertrieben werden. Finde ich jetzt so erstmal.
Kann man sich in den 70ern gut vorstellen.
Finde ich auch. Ja. Also es ist jetzt nicht so weit hergeholt, dass man denkt, ja klar, komm schon. Ey.
Und dann auch erstmal nur für einen bestimmten Radius, ja.
Ja.
Klar.
Ja. Ja, da haben sie dann halt das Thema Strahlung wieder mit drin. Da geht es dann tatsächlich um den Klassiker, wie dann vor allen Dingen so Zombie-Epidemien häufig genutzt wurden mit dem Öko-Aspekt und der Verstrahlung von Gebieten. Ja, dass das Nervensystem, dass diese Bestrahlung nicht nur das Nervensystem von Tieren befällt, das sehen wir dann quasi direkt in dem Schuss, als Edna im Auto ist, denn da taucht ein etwas erdig aussehender Herr vorm Auto auf, der sieht ein bisschen lädiert aus, und sie bekommt auch direkt Panik und versucht halt Dodge zu rufen, und als sie dann zum Auto gestürmt kommen, ist der Herr natürlich weg, aber sie beschreibt den dann, und dann gibt es durchaus jemanden, der erkennt, Mensch, das ist hier der Guthrie, der ist aber eigentlich schon gestorben, also der müsste schon tot sein, also ist Quatsch. Ja, irgendwann kommen sie dann aber auch mal tatsächlich bei der Schwester an, und ihre Schwester hat ein kleines Heroinproblem, könnte man sagen. Es ist also auch schwierige Familie, und der Mann geht dann irgendwie nachts einfach raus, weil er Fotograf ist und möchte da irgendwas an so einem Wasserfall fotografieren, und wird dann ebenfalls von diesem Guthrie getötet.
Das fand ich auch wieder so geil, ne? Also der hat da so offensichtlich für irgendwelche Langzeitbelichtungsgeschichten hat er halt vor so einem Wasserfall so ein Stativ aufgestellt nachts mit der Kamera und Selbstauslöser, ne? Dass die dann in bestimmten Intervallen Fotos macht. Und wir sind aber dabei bei den Intervallen. Mhm. Und das sind halt irgendwie gefühlt alle 5 Sekunden oder so löst der aus. Ich auch dachte, super. Und dann geht er alle 2 Minuten den Film wechseln oder was? Mhm. Also weil das ist dann halt auch eine der Aktionen, die er dann machen muss, hingehen, ne?
Okay.
Film rausnehmen, anderen Film rein und so. Und dachte, wenn das Ding in den Intervallen abdrückt, dann ja, muss die 2 Minuten den Film wechseln. Super.
Stark.
Mhm. Ist aber auch ein relativ klassisches Mittel, so im Genre mit diesen Fotos, dass du dann nur so staccato-artig siehst, wie die Handlung ein bisschen weiter fortschreitet. Mhm. Mhm. Und habe ich schon häufiger gesehen, fällt mir gerade kein explizites Beispiel ein, aber ich habe das schon häufiger gesehen. Hat man ja auch manchmal, wenn so Lampen flackern, die dann immer nur alle paar Sekunden angehen und es dann irgendein Wesen immer näher kommt. So ähnlich kann man sich das hier auch vorstellen. Mhm. Ja, die Polizei geht natürlich davon aus, dass die Schwester ihren Mann umgebracht hat. Die stecken sie daraufhin erstmal ins Krankenhaus. Und so langsam kommen dort auch die Ärzte Phänomenen auf die Spur, vor allen Dingen, was so die Babys angeht und.
Ey, aber ganz kurz, ich muss da kurz dazwischen grätschen, weil ich das schon, also ich fand hier super viel echt lustig an dem Film, weil eben man muss so ein bisschen was glauben. Das fällt jetzt nicht super schwer, aber es gibt dann schon immer wieder so den ein oder anderen Moment, wo man sich halt denkt, so, ey Leute. Also jetzt gerade wie dieses Ding, dass die dann die Schwester verdächtigen, ne? Die haben davor, als sie die Leiche gefunden haben, gesagt so, boah, ey, wer auch immer diesen Typ umgebracht hat, muss übelst Kraft haben, weil der halt den kompletten Brustkorb eingetrümmert hat. So. Und dann gehen sie zur heroinabhängigen Schwester und sagen, du warst das. Ja,
so geil, okay. Alter.
Und die ist halt so, ey. Und also, das war irgendwie so geil. Gerade noch etabliert, muss übelstes Vieh sein. So.
Ich find's auch so geil, dass der offensichtlich auch dieser Fotoapparat genau auf diese Mordszenerie ja noch steht, die Polizei den mitnimmt, Alter.
Ja.
Und nichts anderes er hat nicht daran denkt, den Film vielleicht mal zur Entwicklung zu geben, sondern da erstmal im Polizei.
Das habe ich erst vermutet, als sie das Ding da etabliert haben, die Kamera, ja, die beim Nichts steht, dass der dann halt die Zombies fotografiert, unfreiwillig. Ja.
Wobei man hier auch sagen muss, der Ermittler, ja, das ist ja auch dann ein krasser Wichser. Der sieht natürlich sie, die Heroinabhängige, dann sieht er ihre Schwester und den Typen, der ihn ja sofort als Hippie bezeichnet, ja. Und deswegen. Das ist gleich Schublade Hippietum. Ja, ganz klare.
Logisch, der vertritt die guten alten Werte.
Ja, Mann, Alter.
Aber Alter, das ist Arthur Kennedy. Den kennst du auch so.
Ich weiß, wer Arthur Kennedy ist.
Großer Schauspieler. Mhm. Und deswegen, ja, ist schon geil. Also auch vor allem dann am Ende des Ding, ohne jetzt was zu spoilern, wo ich dachte, Alter, wie kompromisslos ist er denn echt?
Ja, da gab es einen Punkt oben drauf von mir, Alter.
Ah, so geil. Also ich meine, Stichwort Übertötung, ne? Ich meine, das ist ja in solchen Filmen gerne mal gang und gäbe, aber wie er das Ding am Ende zu Ende bringt, Alter, okay.
Ja, Mann, Alter.
Ja. Herrlich.
Ja, der geht schon ziemlich kompromisslos zur Sache, der Herr.
Ja, ne?
Aber fand ich auch geil. Also Arzt, mich gefreut, ihn zu sehen. Ja. Der macht schon Spaß. Und hier sind sowieso noch, also gerade in den Nebenrollen, sind noch so ein paar Leute dabei, die ich durchaus schon mal gesehen habe. Aldo Massasso ist auch so ein Thema, der ist bei Zombie hing am Glockenseil und so dann dabei. Gut. Also da sind schon Giorgio Trestini, den kennt man aus hier, die wenn die Gondeln Trauer tragen. Und ihr hattet den gerade in Grand Duel.
Mhm.
Und das sind halt so ein paar Genre Haudegen, die mit Argento, Fulci und Co., Sergio Martino und wem nicht allen zusammengearbeitet haben. Also hier hat man schon so ein bisschen Klüngel reingeholt aus dem Italo-Horror-Kino. Und der hat mir irgendwie erstaunlich viel Spaß gemacht, komischerweise, auch wenn der absolut bescheuert ist. Aber das ist dann schon eher meine Baustelle, diese Art von Film. Der hätte noch einen Schluck mehr Gewalt vertragen können, aber gut, das ist halt auf 74. Der wäre vielleicht 79 oder 80 besser aufgehoben gewesen.
Aber dadurch haben mich so ein paar Gewaltspitzen halt auch hart überrascht.
Ja, das stimmt.
Also wenn dann plötzlich.
Also da waren ein paar dabei, die waren echt ordentlich.
Ja, ne? Plötzlich greifen sie da kollektiv in den Körper rein und einmal Organe, gib ihm. Das kam schon sehr überraschend, finde ich, so die eine oder andere sehr gewaltige Stelle, gewalttätige.
Ja, es gab sogar noch eine weitere Szene, die ist aber nicht mehr im finalen Film drin, wo ein Auge entfernt wurde. Man sieht wohl noch in einer Szene am Rande, wie jemand so eine leere Augenhülle hat, aber die Szene fehlt leider.
Ja, genau.
Ja, okay, stimmt, aber du siehst noch, wie jemand drüber gebeugt ist, ja.
Ja, genau, das sieht man noch, aber es hätte halt der komplette Shot noch gefehlt.
Ja.
Okay.
Schade, da hätte ich gern gesehen. Ja.
Ja, auch hier mochte ich einfach die Ästhetik, ja, dass die italienischen Schauspieler, weitestgehend italienischen Schauspieler da in England, dass dieses Zombie-Setting eines italienisch-spanischen Films nach England verfrachtet wurde, mochte ich. Und da halt ins Ländliche, fand ich cool.
Glaubt ihr, mir würde der gefallen?
Ja. Mhm.
Ja, ich glaube, dir wäre schon auch zu wenig los insgesamt.
Okay.
Also eben, weil zum einen lässt er sich wirklich viel Zeit mit dem Aufbau, bis der Typ mal auf die Lady trifft, bis die ja mal dahin und dann
dauert alles
recht lange und dann ist es eben in der Summe auch nicht so wahnsinnig viel, was dann an Blut zum Einsatz kommt. Aber ich habe schon über das eine oder andere Ding, also ich komme mich halt stellenweise wirklich gut über den Film lustig machen. Und das, dadurch hatte das für mich so ein bisschen Unterhaltungswert, dass ich das eben lustig fand. Stellenweise eben, also oft natürlich auch unfreiwillig, aber ein paar Sachen fand ich auch wirklich cool gemacht. Eben, also so ein paar Practical Effects fand ich echt geil. Dann das Ding mit den Augen muss doch für Anfang 70er super flashig gewesen sein, oder? Weil diese Zombies, die haben alle so rote, also wie so einen roten Stern auf der Linse.
Oh, okay.
Ja, schwarzer Stern, glaube ich.
Oder schwarzer Stern auf roter Linse, aber halt.
Schwarzer Stern, ja.
Also sieht flashig aus, das ist irgendwie ganz cool gemacht. Und so ein paar Sachen fand ich deswegen irgendwie ganz geil. Und dann konnte ich aber halt eben drüber lachen, weil wenn dann halt die Zombies hier so Skills haben wie, Alter, wie geil ist das, dass die einen Grabstein auf jemanden schmeißen? Alter, ich konnte nicht mehr. Ja, Alter. Richtig, zwei Zombies heben so ein Kreuz raus und werfen das einfach auf den einen Typen drauf, Alter.
Auf die Bullen, Alter, der sich mal schön geopfert hat.
Wieder einfach kurz vorm Grabstein erschlagen, weil Zombies ihn auf den auf ihn geworfen haben, Alter. Und deswegen, es gab schon so ein paar Lacher für mich einfach. Das hat mich dann schon sehr unterhalten, alles.
Ging mir genauso.
Okay.
Und auch so sein Fahrstil, ne? Also wie er da angebrettert kommt mit seiner schlechten Laune und es ist ihm alles irgendwie nichts. Und so.
Ja, Mann.
Ist halt auch so geil. Also es würde so heute auch halt nicht so machen, dass du einen Typen so etablierst irgendwie. Naja.
Klingt irgendwie interessant, aber irgendwie weiß ich auch nicht.
Nein, also ich glaube...
Wenn du mal ein paar Minuten übrig hast, was im Moment wahrscheinlich nicht der Fall ist, dann ja.
So ein potenzieller Badewannenfilm für dich. Ah.
So einer, okay.
Ja, aber ich glaube aber von den vier Filmen heute ist das der, der am ehesten in deine in dein Fahrwasser
der
fällt.
Stimmt, ja.
Mein Badewasser.
Ja. Genau. Ja, aber so war es bei mir auch. Also ich hätte hier gut und gerne 15 Minuten vielleicht rausstreichen können. Also der wäre mit 80 Minuten auch gut bestellt gewesen. Ja. Auch so wie lange die da in dieser Gruft rumtouren. Ey, da habe ich immer gedacht, so Leute, jetzt kommt mal auf den Punkt hier. Das kann ja nicht wahr sein. aber ansonsten, ja, mein Gott.
Ich drücke bei dir.
Die Dynamik ist enorm ansprechend.
Ja.
Dynamik war eher Kritikpunkt hier.
Ja, da hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können, aber trotzdem hat er mich gut unterhalten. Der hat die Ästhetik und den Blödsinn, den ich von so einem Film aus der Zeit irgendwie mag. Der ist leider nicht so hart wie in Fulci. Wäre er das, hätte ich den noch deutlich mehr abgefeiert. Er hätte noch ein bisschen asozialer sein dürfen. Mhm. Aber trotzdem fand ich den ganz gut. Also,
okay.
Mir ging der ganz gut runter. Und euch ja anscheinend auch ganz okay.
Ja, ja, fand ich. Ging voll klar.
Ja, gut, dann haue ich mal die Punkte raus. IMDb 6,7, der hat tatsächlich mal einen Metascore von 62, was mich extrem überrascht hat.
Nicht so schlecht.
Ja, und eine 3,4 auf Letterboxd. Bei mir hat es hier immerhin noch für eine 7,5 gereicht.
Oh. Gibt hier noch jemand eine 7,5?
Ich wäre bei 6,5.
Ich bin bei einer 7. Damit machen wir hier.
Keine Hupe.
Nee.
Alles dabei.
Nee, komplett in Reihe.
Ja, komplett in Reihe, gut gemischt.
Ja, da sind wir jetzt bei den 70ern quasi ausgestiegen aus dem Zombie-Genre. Aber ab da sind, glaube ich, die meisten anderen Menschen, die sich mit Filmen so hobbymäßig befassen, wieder besser aufgestellt. Naja, sind wir heute ein bisschen in den früheren Werken. So Night of the Living Dead brauchst du halt auch nicht besprechen, da hat schon jeder Podcast der Erde drüber gesprochen.
Das stimmt wohl, ja.
Das ist, finde ich, dann immer relativ unspannend. Also wir haben hier heute mal den Urfundus gebracht, plus dann noch zwei Filme, die in England spielen, zumindest einer aus England und einer aus Italien. Aber wir haben natürlich auch noch eine Top 3 mitgebracht.
Ja, nochmal ganz kurz. Danke euch für den Urfundus. Grandios.
Sehr gerne.
Für was?
Hier, Bundesverdienstkreuz. Für Guess.
Nur für mich, ja.
Na, die hat ja schon seins bekommen vorhin.
Ach so.
Ja. Okay. Danke nochmal für den Urfundus, den ihr hier mitgebracht und besprochen habt.
Ufos. Danke für die Ufos.
Genau.
Um die ja, beiden sehr, sehr Filme gerne. Haben sie aber auch ein bisschen gebettelt. Also sie haben schon ziemlich oft erwähnt, dass sie die beiden noch sehen möchten.
Aber es ist ja ein bisschen, also es ist ja ein bisschen so, was ihr so oft bei anderen Themen erwähnt. Wenn ihr jetzt noch weitere Zombie-Specials machen könnt oder wollt, dann hätte man hier wahrscheinlich Stoff für 20 Episoden,
ja,
oder?
Ja, klar.
Wenn ihr jetzt noch die 90er durchnehmt oder irgendwelche anderen Filme zwischendurch, also müssen ja gar nicht die ganz großen sein. Da habt ihr auf jeden Fall noch Material, wenn es dann noch Interesse gäbe. Das Ganze nochmal weiterzuführen.
Ja, da gibt es schon wirklich viel.
Ja.
Das muss man sagen.
Und Dennis sagt ja, erwähnt ja auch immer gerne so, ja, man muss ja auch nicht immer über Filme reden, so über die jeder Podcast redet.
Mhm.
Aber es gibt auch Leute, die hören halt nur einen Podcast. Oder, weißt du, die hören dann nicht jeden Podcast da draußen. Und deswegen wollen die vielleicht hören, wie die Bastarde über, oder die Banausen über bestimmte Filme reden. Also, das ist ja noch was anderes. Weißt du, die wollen ja nicht hören, ich will jetzt nicht ja ihre Filme wieder nennen, aber wie Kino Plus zum Beispiel über die Nacht der lebenden Toten redet. Aber die würden sich vielleicht freuen zu hören, wie Dennis und Dave über die Nacht der lebenden Toten denkt. Also, denk da nicht zu subjektiv aus deiner Sicht.
Ja, das finden wir dann ja vielleicht jetzt raus.
Schreibt sie in die Kommentare.
Ja, ohne Scheiß.
Ja, ich muss mich ja auch immer im WhatsApp-Channel regelmäßig mit Leuten streiten, deswegen primär mit Rico, aber
ach so.
Nein, haben wir schon festgestellt, es waren zwei Ausnahmen, aber er hatte gerade Cap der Angst gesehen.
Oh ja, ich habe seine Bewertung gesehen.
Kommentiert. Da ist mir fast ein Ei aus der Hose gefallen.
Ich habe seine Bewertung
gesehen. 6,0, ja. Aber wir wollen mal nicht spoilern. Da kommt ja noch was.
Mhm. Ja, gucke ich nachher.
Ja.
Ja, sorry für die Unterbrechung. Du hast schon angesetzt. Wir haben eine Top 3 mitgebracht.
Genau. Und da können wir dann ja vielleicht mal die Meinung, wie wir zu den großen Filmen dieses Genres stehen. Denn die Top 3 ist heute unsere liebsten Zombie-Filme. Und da sind dann ja auch vermutlich ein paar der großen Filme dabei.
Mhm.
Sie.
Vermutlich.
Ja.
Aber
wer möchte anfangen?
Ich könnte jetzt theoretisch mal wieder so ein bisschen Rage-Mode
mach mal
lostreten, weil wir hatten ja zu wenig, war ja auch doch eine Menge Harmonie in dieser Episode und zu wenig Leute, die sich an den Kopf fassen. Ich bin tatsächlich kein Fan von Night of the Living Dead, von dem Ursprungs Godfather auf Zombie-Filme. Ich habe ihn nur ein einziges Mal gesehen in meinem Leben und ich fand ihn super lame, weil ich habe davor natürlich schon irgendwie von 78 Zombie gesehen und diese ganzen Filme, die mich durch meine Kindheit begleitet haben und halt so Filme, die viel blutiger sind. Und dann habe ich irgendwann diesen Klassiker nachgeholt und fand das nicht geil. Und ich musste den irgendwann mal rewatchen, aber es ist jetzt, weiß nicht, ist jetzt 20 Jahre her, dass ich den einmalig gesichtet habe und war damals definitiv kein Fan von Night of the Living Dead. Insofern taucht der schon mal nicht in meiner Top 3 auf, kann ich schon mal erwähnen. Für mich ist es kein Klassiker, für mich war der lame.
Okay.
Na, was hast du denn?
Hoffen wir mal auf einen Rewatch bei dir, weil ich glaube, den kann man gar nicht so kacke finden.
Ich glaube auch, dass ich den wahrscheinlich besser finde jetzt beim Rewatch, aber.
Also,
so hatte ich mir
auch hier wieder Thema Rassismus, ja.
Ja, eben. Ich finde, der macht schon vieles speziell, aber also natürlich bringt der nicht die gleiche Dynamik wie jetzt so ein Train to Busan klar, oder was weiß ich. Ja. Logisch.
Weiß nicht, was soll ich dir sagen? Ich fand ihn langweilig.
Naja, okay.
Aber ist doch gut, dann haben wir mehr Abwechslung anscheinend.
Ja.
Unser Top 3?
Was hast du? Aber wie machen wir das? Wir fangen bei 3 an und
genau,
Guest legt los. Okay.
Wir fangen bei 3 an. Okay, dann ich musste mich auf Top 3 entscheiden, welchen von den beiden Zombie-Komödien, die ich sehr, sehr liebe, ich da letztendlich reinnehme und habe jetzt einfach mal Zombieland genommen, weil das ist ein Film, bei dem ich immer Riesenspaß habe. Ich liebe den Humor. Der ist perfekt besetzt für mich. Das ist das erste Mal, dass ich Emma Stone irgendwie gesehen habe oder dass mir zumindest aufgefallen ist in einem Film. Die Dynamik zwischen Woody Harrelson, Jesse Eisenberg und Abigail Breslin finde ich super. Ja, das Cameo ist großartig und ich liebe den Film und musste deswegen einen rausschmeißen, den ich genauso sehr liebe, aber der wird bestimmt von einem von euch kommen. Insofern verlasse ich mich darauf, so ähnlich wie ihr das manchmal aufzieht und deswegen auf Platz 3 Zombieland.
Okay, dann schließe ich mich da mal mit meinem Platz 3 an, denn ich habe da auch eine Comedy drauf und das ist eine Zombie-Comedy, die würde ich vor allen Dingen auch Lee mal ans Herz legen. Das ist The Return of the Living Dead von 1985 von Dan O'Bannon. Der macht ziemlich Bock. Da geht es um so einen kleinen Chemieunfall neben einem Friedhof. Mhm. Und der Film ist laut, der ist wild, der ist nackt, der ist lustig. Also
was hat nochmal Dan O'Bannon gemacht?
Der hat Regie geführt. Achso, du meinst prinzipiell. Ich glaube, der hat Alien geschrieben, oder? War das nicht?
Der hat Alien geschrieben, ja.
Ja, der Drehbuchautor von Alien, ja, daher kenne ich den
Namen. Ja, und Darkstar und sowas. Also der hat schon eine Menge fettes Zeug geschrieben.
Auf jeden, auf jeden.
Ja, cool. Gucke ich mir an. Kenne ich noch nicht.
Ist ein lustiges Ding. Mhm. War auch, glaube ich, irgendwo schon mal Thema. Da hattest du, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass du den mal sehen wollen würdest.
Da muss ich den noch gleich mal auf die Watchlist packen, sonst vergesse ich das doch wieder.
Der ist auch, glaube ich, im Lostopf.
Ach.
Okay. Ja, das vergisst du auch oft
mal wieder. Das vergesse ich so oder so.
Okay. Lee, magst du als Gast weitermachen?
Ja, ich meine, also Guest meint ja offensichtlich Shaun of the Dead. Das Ding ist, bei mir wäre Zombieland halt auf 1 gewesen. Mhm. Das ist die Frage, muss ich das deswegen umdisponieren oder wie machen wir das?
Die hätten es immer knallhart dann trotzdem durchgezogen, wie wir bewertet haben.
Ja, bin bei Toplisten. Das sind für mich noch mehr Momentaufnahmen wie Punktevergaben.
Klar,
das ist absolut. So, das kann morgen schon wieder anders aussehen. Ja. Ne? Deswegen Zombieland, also so meine Top 10 oder 5 Filme, die sind wahrscheinlich alle austauschbar. Mhm. So, deswegen sage ich jetzt Shaun of the Dead.
Mhm. Yay.
Das wurde glücklich gemacht.
Ja, damit der auch dabei ist.
Ja, natürlich ist das ein mega Film.
Ja, und ich nenne ihn jetzt natürlich, also der hat mich, ich habe ihn dann erst nach Dawn of the Dead im Remake geguckt, ja, aber dann filmhistorischen Lücke schloss mit Die Nacht der lebenden Toten von George Romero. Mhm. Ist bei mir auf Platz 3, ganz klare Sache.
Ja, ist doch cool. Bei mir ist er auf Platz 87.
Dann machen wir weiter mit Platz 2.
Platz 2 muss ich ein bisschen überlegen, aber ich würde schon Braindead damit reinnehmen, weil man kann ihn schon als Zombiefilm titulieren unterm Strich. Insofern ist das ein sehr krasser Herzfilm von mir und ein absoluter 10-Punkte-Film aus Peter Jacksons Frühwerken und deswegen zweiter Platz Braindead.
Cool.
Ja, ich habe bei meiner Liste komplett vermieden, diese Klassiker zu nehmen, weil ich mir sicher war, dass die bei euch stattfinden. Bei mir auf der 2 ist ein italienischer Film, Della Morte, Della More, von Michele Soavi.
Ah, den hat Alessandro hier,
glaube ich, mitgebracht. Ist von 94, also es gibt Zombie-Filme aus den 90ern und den fand ich echt schön und toll, war eine Empfehlung von Alessandro. Danke nochmal dahin. Und ja, das ist auf jeden Fall mein Platz 2.
Hammer. Lee, was hast du noch mitgebracht?
Ja, ich überlege gerade, wie ich das jetzt alles umrangiere, aber es ist eigentlich auch Latte. Der wäre nämlich auf jeden Fall in meiner Top-Liste gewesen. One Cut of the Dead.
Oh ja.
Das ist vielleicht ungewöhnlich jetzt hier, weil er nicht halt wahrscheinlich zu den Klassikern gehört und natürlich auch aus einem anderen Land stammt. Aber den fand ich schon speziell.
Mhm. Ja, also, mochte ich auch sehr.
Den fand ich schon echt geil.
Bei mir auf der 208 der Top-Zombie-Filme in meiner Filmografie. Ja,
zum Glück bist du gerade nicht dran.
Kennt ihr Juan of the Dead? Die kubanische Produktion?
Nee, da gab es aber ein paar Adaptionen, weil ich glaube, die Franzosen haben den auch adaptiert. Mhm, und,
ja, die Franzosen haben ein Remake gemacht. Das
auch,
glaube ich, fast ein 1:1 Remake.
Mhm. Hast du den schon gesehen?
Nee, ich traue mich nicht. Ich will auch, glaube ich, nicht.
Das würde mich schon interessieren.
Ja, anscheinend bin ich gerade so ein bisschen der Typ für die Klassiker in Anführungszeichen. Auf meiner Top 2 ist 28 Days Later, als ich den im Kino gesehen habe, weil ich war echt geflasht. Da hat Danny Boyle nochmal einen coolen Akzent reingebracht in das Genre.
Ja, der gehört da auf jeden Fall mit in die Listen, finde ich auch.
Ich übergebe an Guess.
Und er hat uns Cillian Murphy beschert, ne? Voll, also wer weiß, absolut. Wo der gelandet wäre, hätte es den Film nicht gegeben.
Stimmt.
Das stimmt, ja.
Damals
Sunshine. So, mein Platz 1 kann für mich nur eingeben, Dawn of the Dead von 78 von Romero.
Top.
Der Film meiner Kindheit, den ich damals irgendwie, also bei mir hatte das Gegenteil, weil Dennis meinte vorhin irgendwie an einer Stelle so, dass da kam irgendeine Szene im Zombiefilm und das hat ihn erstmal irgendwie schlaflose Nächte bereitet und dann hat er erstmal die Finger von diesem Genre gelassen. Mhm. Wenn ich so eine Szene gesehen habe, habe ich gesagt, okay, alles klar, ich will den Film nochmal sehen. So, ich habe in die Hände geklatscht und habe mich super gefreut. Und das war die Geburt des Genre-Fans, Guess. Und Dawn of the Dead gehörte zu einem Film, den ich sehr, sehr oft gesehen habe als kleiner Junge. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal, ich habe tatsächlich am Anfang irgendwie so eine leicht geschnittene Version gesehen und habe irgendwann mal als vierte oder fünfte Sichtung habe ich dann eine ungeschnittene Version gesehen, wo dann Szenen dazu kamen, die ich noch nicht kannte und ich so, oh.
Okay, das muss krass sein, wenn man den Film schon echt gut kennt.
Eben, und magst und schon hart findest, so, weißt du, weil du hast ja nicht viele Vergleichsmöglichkeiten. Mhm. Und dann siehst du aber, dass der noch weiter geht als eigentlich geplant und mega.
Und dann gibt's ja auch wirklich drei nochmal auch teilweise stark unterschiedliche Schnittfassungen. Es gibt den Romero-Cut, es gibt den Argento-Cut. War Fulci noch der dritte, der auch mal Hand angelegt hat? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
Naja, aber zumindest auf jeden Fall auch die Musik von Goblin und so weiter. Das ist natürlich ein maßgeblicher Unterschied zwischen den beiden Schnittfassungen. Ja. Und ich finde, beide haben was für sich. Mhm. Also insofern ist gar nicht so leicht, wenn ich mich entscheiden müsste. Also ich finde, die haben beide so Pro und Contra.
Ja, cool. Ich habe da auch spekuliert, dass du den bringst. Mhm. Deswegen habe ich ihn bei mir nicht drin gehabt. Top.
Cool.
Ja, ich habe auf der 1 einen Film, den wir gerade schon erwähnt haben. Es ist Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies von Lucci Flucci. Zombie Flash Eaters oder Zombie 2, wie er dann im Italienischen heißt.
Müsste ja, wenn Lee eine Top 10 aufstellen würde, müsste der mit 9 Punkten wahrscheinlich da drin sein, oder? Also bei den Zombie-Filmen kann ich mir vorstellen.
Nö, alle Filme, die ich jetzt in den Top 3 gehabt hätte, wären 10-Punkte-Filme.
Ja gut, aber bei einer Top 10 meinte ich so.
Ach so, ja, wahrscheinlich schon, ja.
Cool, Alter.
Okay.
Ja, der war doch
fett. Hat der schon ziemlich geil, hat coole Effekte. Ein Zombie-High. Was will man mehr?
Super stylisch vor allem.
Ja, der war schon geil. Wo war ich? 7,5? Hab den nicht abgestraft. Irgendwie sowas war das.
Mhm. Okay, wer ist dran?
Lee, was hast du noch mitgebracht?
Ich bin dran. Naja, also eben ursprünglich wäre ja Zombieland auf der 1 gewesen. Dann dachte ich, nachdem der Zombieland schon verbraten hat, dann ist bei mir natürlich 28 Days Later auf der 1. geht jetzt auch nicht mehr. Und so, deswegen könnt ihr euch einen aussuchen von den ganzen Guten. Also ich finde halt eben, die Klassiker natürlich, die stehen für sich. So, deswegen, ich tue mich mit diesen Toplisten schwer, weil die wären wahrscheinlich alle drin, ne? Und deswegen natürlich vollkommen legitim zu sagen, ja, Dawn of the Dead, logisch, auf der 1. Und ich finde aber, es gibt halt da echt zu viele, auch jetzt von den Neueren, die dann halt das nochmal, diese Bedrohung nochmal irgendwie auf ein Level gehoben haben, wo ich eben, also zum einen so kombiniert mit Comedy, fand ich das halt sensationell. Mhm. Deswegen Zombieland habe ich, glaube ich, auch locker 8-mal gesehen so. Ich finde den so geil.
Wie fandest du den zweiten?
Auch super. Mhm. Aber den habe ich nur das eine Mal im Kino gesehen.
Auch 10 Punkte.
Und habe dann, ich war voll hyped und habe 10 Punkte vergeben und habe so ein bisschen Angst, den nochmal zu gucken. Deswegen lasse ich das vielleicht auch einfach.
Die Szene im Vergnügungspark ist ja auch einfach.
Aber ich finde eben, so Filme wie Train to Busan haben da eben für mich nochmal was reingebracht, wo ich dachte, so eben wie ähnlich wie World War Z, ne, wo das dann in so eine Epidemie-Richtung geht, wo ich dachte so, fuck, Alter, wenn du so überrannt wirst. Ne?
Ja, weil
das war halt schon nochmal wie 28 Days Later, so ein bisschen kleiner Gamechanger war, ne, war dann das auch nochmal so, weil die einfach diese Bedrohungslevel nochmal auf so eine globale Ebene gehoben haben, wo ich dachte, fuck, okay, dann ist halt wirklich alles.
Wie hieß der denn, den ich so fett fand aus dieser asiatische Horrorfilm, auch mit dieser Epidemie, die so ausbricht?
Also es gab ja den Nachfolger dann noch.
Wo die also komplett durchdrehen und dann so in die Augenhöhle ficken und so eine Sache. Ja. Nee, der ist nicht alt. Aber den fandst du scheiße.
Erst ein paar Jahre alt, ja. Ich komme auch gerade nicht mehr drauf.
Dennis, du musst doch wissen, um welchen Film es sich handelt, Alter. So eine Epidemie war das ein thailändischer Film oder ein indonesischer?
Ich glaube, koreanisch.
Eventuell koreanisch.
Ich war gerade noch bei dem Nachfolger von Train to Busan, das war ja Peninsula.
Ja, genau,
Peninsula. Aber du meinst diesen ultra-brutalen, der hier dann irgendwie ganz komisch durchgewunken wurde.
Aber nicht
ich komme gerade auch nicht auf den Namen.
Doch, das war The Sadness.
Ja, ne?
Sadness, ja.
The Sadness, auf jeden Fall. The Sadness fand ich mega. Aber wäre The Sadness ein Zombie-Film? Weil da geht es ja nicht wirklich um Zombies.
Naja, war eher ein Virus als jetzt Zombie, ne?
Aber das ist halt wieder so eine Definitionssache. Also wenn du den runterpacken würdest, ist der so aus der jüngeren Geschichte auf jeden Fall.
Aber mit 7,5 Punkten fand ich den noch nicht scheißiges.
7,5 hat es den gegeben?
Ja.
Nee, dann,
ich meine, der war, also da Blut gab's da in Hülle und Fülle, ne?
Ja, ja, dann habe ich den, es gab irgend so einen Film, wo war schon so Diskrepanzen, mehr Diskrepanzen dann als die 7,5.
Aber ja, der war auch fett.
Mhm.
Hattest du Soul Station gesehen?
Soul Station? Mhm. Ich glaube nicht. Ne?
Dennis, kennst du den?
Das ist doch, ist das nicht dieser animierte Vorfilm zu Train to Busan?
Genau, genau. Ja, den fand ich auch ziemlich cool.
Okay,
cool. Ja, der war noch ganz geil. Peninsula war dann leider.
Den habe ich noch nicht gesehen. Okay.
Ah, habe ich noch auf meiner Watchlist gesehen.
Okay, ja, ich mache mal vollständig. Der Film hat mich dann echt geflasht.
Ach,
ja.
Soul, wie die koreanische Stadt.
Ja, ja, genau.
Okay, geil. Muss ich gucken.
Ja, schon mehrfach zwischendurch genannt. Zack Snyders Remake von Dawn of the Dead. 2004 fand ich übertrieben geil im Kino, habe ich gefeiert und habe den auch schon mehrfach geguckt.
Also auch in letzter Zeit gesehen, ja? Weil ich
nicht schon eine Weile her.
Ach, schon eine Weile her, weil ich habe ihn ja gerewatcht im Rahmen für diesen Podcast und
fand's nicht mehr so geil?
Also nach langer Zeit ein bisschen Federn gelassen hat er definitiv, so mit der CGI und so ist
Ja, glaube ich.
Der hat ein bisschen verloren, muss ich sagen, weil ich mochte den auch tatsächlich damals, obwohl ich, du weißt, was für eine Legacy hier gerade Dawn of the Dead hat. Und da habe ich den gesehen und habe gesagt, Alter, das ist ein geiles Remake. Hatte auch riesen Spaß dabei, aber der Rewatch hat nicht mehr ganz so viel.
Okay.
Ja, ich muss den trotzdem mal gucken.
Ah, ja, war schon gut. Ich weiß nicht, mit wie vielen Punkten ich hier stehe, können wir mal gucken, aber ein bisschen verloren hat er definitiv.
Okay.
Du kannst ja fast ein Special machen zu Zombie-Klassiker-Remakes. Ja. Also Dawn of the Dead, The Night of the Living Dead von Savini hatten wir gerade schon.
Stimmt.
Aber da geht schon was.
Das stimmt.
Ja, haben wir es für heute, wa?
Jo.
Ja, das müsst ihr doch entscheiden.
Wolltet ihr schon immer irgendwas noch über Zombies loswerden, was noch nicht gesagt wurde?
Ja, 7,5 hat Dawn of the Dead von mir gekriegt, da habe ich jetzt nochmal nachgeguckt. Also da waren wahrscheinlich noch Nostalgie und versöhnliche Punkte bei. Mhm. Wenn ich den das erste Mal gesichtet hätte, wäre es wahrscheinlich eine 6,5 oder eine 7 gewesen. Ach, aber da ist noch ein bisschen so Zack Snyder-Liebe von damals und so. Hm. Aber in Erinnerung so von damals hätte ich gedacht, der locker 9 Punkte Film. So, ich habe den damals richtig geil gefunden. So, aber dann, ja, ich den gesehen,
die lustigen Szenen auf dem Dach, wo sie dann ab, ne, mit dem Scharfschützengewehr.
Aber schon, du, wenn du jetzt beide gut kennst, wie nah ist der am Original? Ich habe jetzt deine Rezension nicht mehr so auf dem Schirm.
Ja, also der hält sich schon an viele Sachen, die auch aus dem Original bekannt sind und so.
Okay.
Also
muss ich da vielleicht ein Double Feature draus machen, den auch noch.
Schon, wobei das Original natürlich noch so umfangreicher ist und länger geht und so. Also der hat ja, glaube ich, ungefähr eine normale Spielfilmlänge, Dawn of the Dead, das Remake, gehen wir zum Original, da hast du länger Spaß.
Okay.
Na gut.
Ja, stimmt, ja, schön. Eine halbe Stunde dann kürzer, hast du recht. Geil, guck ich mir an, ey.
Ja, hier.
Thank you, Dennis.
Und thank you, Dave.
Natürlich.
Ja.
Daumen hoch
für die Einladung,
dass wir hier zu Gast sein dürfen.
Aber wir sind ja gar nicht zu Gast. Wir sind ja die Väter, wie die immer so schön sagen.
Ja, ja.
Die Väter besuchen ja einfach mal die Söhne und gucken, was hier abgeht. Also,
ja.
Die mag diesen Vergleich auch sehr gerne.
Dem und ich bin auf jeden Fall auch zu Gast in deiner Wohnung. Ja.
Ja. Oh mein Gott. Okay. Jetzt kommen die Erbsenzähler wieder.
Allmann.
Ja. Genau, die richtigen Allmannzieher. Verabschieden wir uns, oder? Hast du noch was, Dennis?
Nö, ich bin durch. Besten Dank. Hat wie immer riesen Spaß gemacht. Heute absolute Blödsinns-Episode. Öfter abschweifen war heute das Dauerthema, aber es ist schön.
Wisst ihr ja, wenn ihr uns
Guess hat gewonnen, wenn es ums Abschweifen geht heute, finde ich.
Das stimmt.
Ich bin derjenige, ich bin schuld.
Nee, ich habe diese zum Thema positives und negatives Framing, ne? Ich habe gerade gesagt, du hast gewonnen.
Gatekeeper drückt die Outro.